Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Folge 56, Endzone der DAZN NFL Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mit uns in der Postseason. Mein Name ist Flo Hauser, gemeinsam mit Christoph Stadler. Und da möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ich kann wieder dabei sein. Vielen Dank nochmal, Christoph, auch öffentlich für deine ganz lieben Worte letzte Woche während der Wildcard-Folge. Und Dank an alle, die mit dabei waren. Es ist eigentlich auch meine Lieblingsfolge. Aber wir holen sie ja heute so ein Stück weit nach.
Sagen wir so, es gibt's nächstes Jahr wieder. Die Wildcard läuft uns zum Glück nicht weg. Und heute können wir so ein bisschen nachholen für alle. Ich bin heute ein bisschen verschnupft, falls dieses Geräusch kommt. Ist nichts mit dem Endgerät kaputt, dann ist es der Schlürfer aus München. Von daher, wundert euch nicht.
Was trinkst du? Kamillentee oder was hast du?
Das ist klassischer, wirklich ekelhafter Erkältungstee.
Okay. Ja, solange es nicht irgendwie ein Liter Hustensaft ist und du am Ende nur noch lallst, aber dann ist ja in Ordnung.
Das kann immer passieren.
Dann wird es schon.
Nee, wir wollen heute natürlich über Divisional Round reden. Du hast es schon gesagt, wir gehen den nächsten Schritt und haben heute zwei Gäste im Angebot. Fabian Niesel, der ist Fitnesstrainer, Personal Coach, Influencer und Fan von, ich sag's noch nicht, von wem er Fan ist. Das könnt ihr nachher dann erfahren, beziehungsweise uns selber sagen. Und dann freuen wir uns noch auf Roman Motzkus, auf einen unserer DAZN-NFL-Experten, der nämlich beide NFC-Spiele in dieser Woche begleiten wird. Dementsprechend eigentlich der perfekte Gast für eine Preview, was die NFC-Spiele anbelangt.
So sieht's aus. Vier Spiele haben wir noch. Zwei NFC, zwei AFC. Genau darum soll's heute gehen. Aber Christoph, wie immer auch in den Playoffs, während der Playoffs-Spiele zwischendrin gibt's mal immer wieder so ein paar kleine Neuigkeiten aus der National Football League.
Die News.
Und es sind tatsächlich gar nicht so viele diese Woche. Es dreht sich wirklich alles um die Playoffs. Deswegen Verletzungen etc. packen wir dann in die Previews mit rein.
Ja.
Ist nicht mehr ganz frisch, aber Mike Vrabel ist neuer Cheftrainer von den New England Patriots. Ich sage mal so, ich glaube am Sonntag kam es raus. Ich war nicht ganz erstaunt. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen angedeutet. War ja, wie lange war das? Glaube ich, 5 Jahre Head Coach bei den Titans und durchaus erfolgreich mit Derrick Henry diese Zeit. War letztes Jahr Berater bei den Browns. Ich sage mal so, sie fischen wieder im eigenen Gewässer, die Patriots.
Ja, ganz genau. Patriots Vergangenheit, kennt den Laden. War auch, glaube ich, in allen, die es mit den Patriots halten, dort arbeiten etc. pp. Eine Nachricht, die wirklich keinen überrascht hat, die aber auch sehr, sehr positiv angekommen ist. Und ich finde es spannend, weil er eben alles kennt, weil ich, glaube ich, die Sprache der Fans spricht, wenn man das alles so mitnimmt. Und ich finde es auch spannend, weil sie natürlich auch wieder ein bisschen in die Erfolgsschiene irgendwann kommen wollen, wie jedes Team, was in einer Saison nicht gut war. Das ist eh klar. Oder bei den Patriots auch mehrere Saisons jetzt zuletzt. Der hat ganz spannende Ansätze, was die Free Agency angeht. Und ich glaube, mit den Patriots, die da ohnehin immer unter Bill Belichick-Zeiten so ein bisschen anders auch daran gegangen sind mit Kraft und Co., könnte das ein ganz spannender Fit sein, finde ich.
Ja, Jared Mayo war halt der Unerfahrene, der Neue auf dem Gebiet. Mit Mike Vrabel holst du jetzt wirklich einen sehr, sehr Erfahrenen, der auch nachgewiesen hat, dass er in die Playoffs kommen kann, auch wenn es dann der entscheidende Wurf, den letzten Wurf noch nicht gab. Trotzdem, ja, war, glaube ich, eine relativ logische Entscheidung auch. Und dass Vrabel interessiert ist als ehemaliger Spieler, der dreimal mit den Patriots den Super Bowl gewonnen hat.
So sieht's aus. Ja, absolut. Also mal gucken, ob er dem auch standhalten kann, dass jetzt nicht alle glauben, nur weil er es als Spieler geschafft hat.
Das Team ist jetzt nicht automatisch besser geworden, deswegen. Da muss schon Free Agency bisschen was passieren, ja.
Deswegen sage ich, also es wird eine spannende Offseason bei den New England Patriots. Spannend auch, das haben wir eh schon gesagt, im Laufe unserer Übertragungen im Podcast, als auch bei uns auf DAZN, was denn die Dallas Cowboys in der Offseason machen. Eins steht fest, es wird nicht mehr mit Mike McCarthy sein. Der Head Coach und die Cowboys gehen jetzt getrennte Wege. Auch nicht richtig überraschend, auch wenn es ja noch hieß, sie haben sich immer so im Dunkeln gehalten und die Spieler waren ja alle total pro Mike McCarthy. Nun ist er jetzt doch gegangen worden am Ende des Tages. Weiß nicht, wie du das siehst. Das ist so ein typischer Cowboys-Move, irgendwie auf dem letzten Drücker dann doch nochmal eine Entscheidung treffen.
Ja, genau, das auf dem letzten Drücker. Ich dachte tatsächlich, jetzt auch seit ein paar Wochen schon, der bleibt nochmal. Wobei man ja sagen muss, bei ihm ist der Vertrag ausgelaufen. Also er wurde jetzt nicht entlassen etc., sondern da ist der Vertrag ausgelaufen. Ich glaube, dass für beide Seiten jetzt auch besser so war. Ich fand es auch ein bisschen irritierend. Ich glaube, es waren die Chicago Bears, die ja nach dem Interview gefragt haben. Da hat er noch keine Erlaubnis bekommen. Jetzt haben sie sich getrennt. Dann gab es, glaube ich, jetzt schon das Gespräch mit den Bears und das findet jetzt statt. Also, Jerry Jones ist einfach ein, komischer Kauz. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich das jetzt antut. Ich glaube, die ganzen Gerüchte wollen wir jetzt nicht durchgehen. Das sind die Cowboys, da kommt eh noch ganz viel. Aber ich glaube, es ist für beide Seiten die richtige Entscheidung.
Ja, ich glaube auch, dass du einfach mal wieder, ja, wie du so immer so schön sagst, feucht durchwischst. Ja, tatsächlich.
Frischer Start bei denen tut wirklich gut, ja.
Unbedingt. Wobei natürlich auch, und ich glaube, das siehst du ähnlich und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, es nicht unbedingt am Headcoach immer lag bei den Dallas Cowboys. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal hier gesagt, dass das
wäre zu einfach.
Vom Roster immer schwächer geworden ist eigentlich in den letzten Jahren. Also, dass eher am Kopf das Ganze stinkt. Aber das sagen übrigens auch einige US-Kollegen, Stichwort Jones, ne? Aber wir werden sehen, wer es machen wird. Und Mike McCarthy, wie du sagst, bei den Chicago Bears im Gespräch, bei den New Orleans Saints im Gespräch.
Genau, gibt's ein paar.
Auch da der Hinweis, das werden wir auch nicht alles durchgehen. Ich habe es auch bei uns in der Übertragung am Wochenende gesagt, guckt gerne auf NFL.com, das kann man an der Stelle gerne mal machen und sagen, da gibt es einen sogenannten Coaching- und GM-Tracker oder Carousel heißt es auch. Und da sind auch immer alle Interviews drin, die da geführt werden, weil wenn wir die alle aufführen würden, dann würden wir morgen hier noch sitzen.
Dann dauert es extrem lang. Deswegen gehen wir weiter und gibt einen neuen Offensive Coordinator bei den Cleveland Browns. Tommy Rees wurde jetzt befördert. Der war Tight End Coach und Pass Game Specialist. Ist jetzt der Nachfolger von Ken Dorsey. Und was ich jetzt so gelesen habe, so muss man sagen, nicht gehört habe, passt der, glaube ich, besser zu Stefanski. Diese Idee mit Ken Dorsey, sich komplett auf Deshaun Watson, wie sage ich das jetzt, einzustellen, ist jetzt ganz nett formuliert, mit viel Spread-Out-Offense mit RPOs war ein Griff ins Klo, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und Rees ist ja wieder ein bisschen mehr so Stefanski-Style mit Play-Action, so ein Power-Run-Game, gerne mit Tight-End-Sets, was ja Stefanski auch gerne macht. Deswegen, ich glaube, dass das jetzt besser passt bei den Browns. Natürlich haben wir die große Frage, wer spielt Quarterback?
Das stimmt, das kommt natürlich darauf an. Der Tommy Rees auch durchaus erstmal noch jung, 32 Jahre am College,
sehr
auch
jung,
Quarterback-Coach gewesen und Offensive-Coordinator unter anderem bei Alabama, also keine schlechten Colleges, auch Notre Dame. Und ich bin da genau der Meinung, die du auch vertrittst, denn wenn man sich das mal anguckt, vor allen Dingen nicht nur auf den Quarterback zu gucken, sondern eben auf die Offensive-Line. Und was war die Stärke eigentlich vor Deshaun Watson bei den Cleveland Browns? Die Offensive-Line im Run-Block für Nick Chubb und dann aber immer wieder mal eine gute Pocket in der Pass-Protection mit dabei zu haben für den Quarterback, der dann auch wirft. Hashtag Joe Flacco, als er sie noch in die Playoffs gerettet hat. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Stefanski will das. Der hatte Deshaun Watson vor die Nase gesetzt bekommen und vielleicht geht's da ja auch durch eine erneute Verletzung von ihm gar nicht mehr weiter. Und ich glaube, das wird ihnen gut tun, weil nochmal diese Offensive drumherum, da sind schon viele talentierte Spieler, auch wenn die Free Agency natürlich dann noch was verändern kann. Aber ich find's eine spannende Personalie.
Ja, wieder an Achillessehne verletzt, Deshaun Watson, deswegen, also den sehen wir, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr.
Schwierig.
Haben den Nummer 2 Pick, vielleicht gibt's dann Quarterback, aber ich glaube, eine ganz gute, logische Entscheidung, auch wenn er noch jung ist, aber wirkt alles harmonischer, als es vorher der Fall war.
So ist es, ja.
Genau. Und jetzt die Nachricht, auf du als Berliner natürlich gewartet hast. Heute kam es raus, dass die Indianapolis Colts zum zweiten Mal nach Deutschland kommen werden, und zwar nach Berlin. In deine Heimatstadt. Wie happy bist du, dass die Colts wieder sind?
Ja, ich habe es auch getwittert. Das Olympiastadion bleibt blau-weiß. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Hertha und die Colts,
dann
das geht
Hand in Hand. Dass die Colts besser ihren Sport nachgehen als, ja, egal.
Ja, bei Hertha fehlt einfach ein guter Quarterback.
da fehlt, gut, ja, bei den das Colts ist das Einzige, was fehlt.
Ja. Nee, ich finde es cool, dass sie ein zweites Mal da sind. Man muss auch dazu sagen, wir haben sie in Frankfurt getroffen, interviewen dürfen, begleiten dürfen, du und ich, bei dem Spiel und alles drumherum. Die Colts rein fernab vom Sportlichen einfach mal sehr sympathisch, sehr dahinter, was alles drumherum, dieses Deutschlandvermarkten und so weiter angeht, die Interviews mit den Spielern angeht. Das waren wirklich tolle Momente für uns beide, glaube ich. Und deswegen freue ich mich da drauf. Und Berlin natürlich für mich, Olympiastadion, da bin ich quasi aufgezogen worden. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und bin gespannt, wer dann der Gegner werden wird. Da kursieren ja auch schon einige Namen.
Genau, aber Spielplan ist ja schon quasi raus, gegen wen es auswärts gehen wird. Sie waren damals gegen die Patriots das Auswärtsteam, jetzt sind sie das Heimteam. Logischerweise hast du die Texans, die Jaguars, die Titans aus der Division. Dann hast du die Broncos, die Raiders, die Cardinals, die Niners, die Dolphins und die Falcons. Ich tippe schwer auf die Falcons. Das war eigentlich mein Tipp als Heimteam, wenn ich ehrlich bin. Es gab dann schon so Gerüchte zuletzt, dass es die Colts wieder werden. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Ich hatte auf die Falcons getippt. Vielleicht habe ich doch noch über einen Umweg recht. Wahrscheinlich nicht.
Ja, das mag es. Aber Falcons ist viel rot. Das müsste alte Försterei, aber ist ein anderes Thema. nee, total. Also ich bin gespannt, das sind so schon ein paar Teams dabei, die könnten schon coole Matches mitbringen, aber nochmal, das ist erst in einem Jahr, fast in einem Jahr, da kann auch so viel passieren.
Schön rausgeredet, was ist dein Lieblingsgegner? Wen willst du haben? Nicht rausreden hier. Dein Wunschgegner.
Ich hätte gesagt die Dolphins, weil ich mir das Matchup cool vorstellen könnte, aber die waren ja schon da.
Die Dolphins, okay.
Ich glaube tatsächlich die Niners, weil ich da spannend finde, was halt auch passiert, soll jetzt hier gar kein Thema werden, die ja immer noch starbesetzt sind, aber die sich, glaube ich, auch ein Stück weit verändern. Das fände ich, glaube ich, spannend, wenn die nächste Saison wieder ein bisschen mehr erfolgreicheren Fahrwassern schwimmen könnten. Wäre das, glaube ich, gegen die Colts ein ganz cooles Matchup.
Na gut, dann nehme ich das so zur Kenntnis. Die Falcons. Ich tippe auf die Falcons.
Ach so. Okay, du tippst auf die
Falcons. Da bleibe ich dabei.
Ja, okay, macht Sinn.
Ja, vielleicht über Umwege dann zum richtigen Tipp. Genau, das soll es mal von den News dann gewesen sein. Wie war denn die Wildcard-Round für dich, bevor wir gleich über die Divisional-Round reden? Hast du alles live schauen können? War ja dann doch in die Nacht rein. Das ist bei echt 6 Spielen. Das ist ein,
ja.
Wie heißt es bei Lethal Weapon? Bin zu alt für den schönen Sport.
Schönen Sport, ja, schön, schön. Tatsächlich, Night Games habe ich mich echt schwer getan. Meistens versucht, wach zu bleiben, dann wurde es wieder schwierig. Irgendwann mal wieder aufgewacht, tatsächlich. Man ist in diesem Alter.
Der alte Flohhauser.
Also es ist nicht so leicht mit diesen Nachtspielen das Wachbleiben. Aber wir haben ja heute einen Partner, der uns dabei unterstützen wird.
Schauen wir mal, ob es klappt.
Werbung.
Genau, unser Partner für diese Ausgabe ist Red Bull. Denn die können uns irgendwie weiterhelfen, dass wir auch dieses Jahr ausgestattet werden, um wach zu bleiben. Hab ja auch schon was bekommen. Vielleicht sieht man es in der Kamera. Ich probiere es mal. Ist nämlich neu. Red Bull Zero.
Okay. Ja, sehr gut. Ja,
also absolut neu richtig. Ist relativ.
Neu ist relativ, genau. Also auf jeden Fall für die Playoffs ist es eigentlich ein Wegbegleiter. Für mich ja schon immer, habe ich schon mal gesagt. Vielen Dank auch dafür. Kühlschrank ist wieder aufgefüllt für die Playoffs, für die Night Games, auch für den Super Bowl. Der geht ja dann auch wieder sehr, sehr lange. Und für alle, die da auf Zucker verzichten wollen, Christoph hat es gerade schon angedeutet, die Red Bull Zero. Die gibt's ja jetzt schon ein paar Jahre tatsächlich, aber ich versuche währenddessen übrigens hier aufzumachen gerade. jetzt mit einem neuen, ganz besonderen Geschmack als auch
Dosendesign. Und Dosendesign, genau, ist jetzt mit hellblau und schmeckt, ja, ganz, ganz erfrischend, beflügelt einen. Also heute kann ich tatsächlich alles brauchen, was mich beflügelt und scheint ganz gut zu klappen.
So sieht's aus. Boah, ich nehme gleich noch einen Schluck, warte.
Also, nicht mehr einschlafen. Schauen wir, ob wir es jetzt schon mal schaffen.
Jetzt bin ich fit für die Podcast-Folge und für die Playoffs. Vielen Dank. Ja, dann sage ich mal so, dann gehen wir beflügelt in die Divisional Rounds Previews, oder?
Absolut.
Werbung.
Dann starten wir auf Seiten der NFC. Da haben wir 2 Spiele und beide werden am Wochenende auf der Zone kommentiert von Roman Motzkus. Roman, schön, dass du Zeit gefunden hast. Im Vorbereitungsstress gleich 2 Spiele. Hast du noch alles auf der Platte, was für Spiele sind? Muss ich dir nochmal sagen oder geht's?
Ein Glück gibt's ja nicht so viel Auswahl. Das ist ja das Schöne daran. Also
ich wäre mit 2 überfordert, aber okay.
Ja gut, dadurch, dass ich
drück's beides, mir ruhig rein.
Ja, dadurch, dass beides mal NFC ist, ist es auch relativ einfach. Also dann kannst du sagen, okay, die Nummer 1 gegen die Nummer, 6, ne? Also Detroit gegen Washington und Philadelphia gegen LA Rams. Also ich
den
meine,
Part schneide ich schon mal raus. Danke dir.
Für Social, oder?
Ja, lass uns loslegen. Starten wir einfach rein. Wir haben es jetzt, wie gesagt, nach NFC und AFC unterteilt. Starten mit den Philadelphia Eagles gegen die Los Angeles Rams. Sonntag ab 20.45 Uhr. Was erwartet uns da? Vielleicht mal ganz kurz als Verletzungsupdate vorneweg. Bei den Eagles ist ein bitterer Ausfall. Linebacker Nakobe Dean, wenn ihr das Spiel gesehen habt gegen die Packers, das sah da schon nicht gut aus. Mit einer Knieverletzung auf IA gesetzt, der ist damit raus. Und bei den Rams, Tyler Higbee, der war im Krankenhaus in Arizona. Ist aber mit zurückgeflogen, soll spielen, laut Sean McVay. Bobby Brown hat sich an der Schulter verletzt und Akilah Witherspoon eine Oberschenkelverletzung. Das sind mal die kleineren Fragezeichen, wobei ich davon ausgehe, dass alle 3 spielen werden. Mhm. So mal zur Einleitung.
Ja, genau. Also Roman, gerne Feuer frei. Wir haben ein bisschen Zeit dafür, nochmal im Hinterkopf zu behalten. Die sind in der Regular Season schon einmal aufeinander getroffen. In Woche 12 war das, 37-20 ist es ausgegangen, als die Eagles gewonnen haben. Und auch das für euch für den Hinterkopf, Saquon Barkley mit seinem 255 Rushing Yards Franchise-Rekord für die Eagles. Der hat ja viele Rekorde dann am Ende des Tages irgendwie oder viele Rekordspiele gefühlt gehabt, das nur noch mal am Hinterkopf zu haben, aber vielleicht starten wir damit rein, Roman. Rams at Eagles, was ist für dich das wichtigste Matchup oder worauf freust du dich am allermeisten?
Ja, es kommt natürlich erstmal bei so einem Spiel auf die Trenches drauf an, ne? Also auf die Linien und Philadelphia ist meiner Meinung nach wahrscheinlich die stärkste Offense-Line, die NFL im Moment hat. Und da ist natürlich klar, Saquon Barkley profitiert davon am allermeisten. Jalen Hurts natürlich auch, weil er relativ wenig angefasst wird. Aber Saquon Barkley ist ein Running Back, der ist halt selber schon stark. Und wenn der noch die Löcher aufgeblockt bekommt, dann ist der fast unschlagbar. Und das ist genau der Punkt, wo es drauf ankommt. Du musst so ein Spiel an der Linie gewinnen. Wer also es schafft, die Anspiellinie, die Line of Scrimmage hinter dem Gegner sozusagen wieder zu etablieren. Das bedeutet, die Offense-Line sollte so in den zweiten Level kommen auf die Linebacker. Das heißt also 2-3 Yards tief kommen beim Run-Block. Oder die Defense-Line sollte versuchen, hinter die Sticks zu kommen. Das heißt also hinter die Line of Scrimmage und Saquon Barkley so früh wie möglich schon mal zu kontaktieren. Das ist nämlich gar nicht so leicht, ihn überhaupt zu Boden zu bringen. Er ist einer der Running-Backs, die ja die meisten Yards bevor Kontakt haben, einfach aufgrund der offensiven starken Linie. Und das ist so der Punkt. Da kannst du sonst mit allem anderen probieren, was zu schaffen oder aufzubauen oder sonst irgendwas. Aber wer die Linie beherrscht, beherrscht so ein Spiel. Und gerade in den Playoffs, und ihr habt ja eben schon die verletzten Situationen angesprochen, ich gehe auch ganz fest davon aus, also klar, der Kobe Dean fällt aus, der ist definitiv raus. Alle anderen werden sich wahrscheinlich auch einbeinig oder mit einem Arm oder mit nur einer Hand oder wie auch immer
so da aufs Feld quälen. Mit einem halben Rücken, ja.
Genau, mit einem halben Rücken oder wie auch immer. Den Kopf unterm Arm werden die dann wahrscheinlich mit aufs Feld laufen und sich für dieses Spiel einfach nochmal quälen, weil es ist halt do or die. Ja, entweder du gewinnst und bist im NFC Championship Game oder du hast Urlaub. Und den Urlaub, den will man so kurz haben wie möglich als NFL-Spieler, obwohl sich das ja doof anhört, aber du willst so lange wie möglich dabei sein.
Aber glaubst du, dass die Rams Barkley stoppen können? Also wenn er natürlich wieder 255 Rushing Yards hat, brauchen wir nicht reden, dann werden die Eagles das Spiel gewinnen.
Ja. Ja, für mich tatsächlich als Anschluss daran, wie viel Learning ist deiner Meinung nach bei den Rams passiert seit diesem Woche 12 Matchup? Ich meine, ja, Woche 12, aber allzu lange ist es ja nicht her. Ich habe auch mal geguckt, da waren jetzt auch keine großen Ausfälle dabei. Also deswegen anschließend an Christophs Frage, können die Rams das mit dem, was sie im ersten Matchup gesehen haben von Saquon Barkley und der O-Line?
Das wird das große Fragezeichen sein. Und das wird auch die große Aufgabe von Sean McVay und seinem Defense-Koordinator sein, da das zu unterbinden. Aber wenn man mal in die Gesamtkomplexität des American Football geht, ist eigentlich Laufspiel aufzubauen das Einfachste, was geht. Weil du hast meistens eigentlich nur entweder den Mann gegenüber oder du blockst dann deine Zone, die du hast. Also du hast entweder einen Man-Block oder du hast einen Zone-Block. Und dann hast du halt noch die Möglichkeiten, dadurch, dass sie auch so flexibel sind und auch so beweglich sind, mit Pulling Guard, Pulling Tackle zu arbeiten. Das heißt also, du hast da ganz viele Blockmöglichkeiten. Und wenn du diesen Block nicht unterbinden kannst, dann wird es ein extrem langer Tag, beziehungsweise ist der Tag schnell vorbei, weil ein Laufspiel bringt ja ein schnelles Spiel auch zustande. Das heißt also, du wirst dann die Uhr runterlaufen lassen können. Die Eagles sind die Nummer 2 im Lauf und in der Passverteidigung sind die LA Rams gerade mal Nummer 20. Also das ist schon mal ein Punkt. Das ist alles Schall und Rauch, wenn man es mal nimmt, weil es nur ein Spiel zählt. Ja, wir haben es in der vergangenen Woche gesehen, beziehungsweise am Sonntag, Montagnacht war das ja gegen Minnesota, die eigentlich auch eine ganz starke Offense haben. Da haben die Rams überragend gespielt. Aber das war die Offense-Line der Minnesota Vikings. Ja. Und jetzt kommt halt mal ein anderes Kaliber. Und das wird extrem schwer werden. Und wenn sie sich da nicht was einfallen lassen, wenn sie kreativ in der Defense spielen, also mit Stunts, mit Shifts und dann halt auch mit Möglichkeiten, nicht nur geradeaus einen Bullrush zu geben, weil dann hast du keine Chance gegen Mailata und Johnson. Und das wird nicht funktionieren. Also deswegen, du musst sehr kreativ in der Defense spielen damit.
Die D-Line sah schon echt, also das war schon geil gegen die Vikings, muss man echt sagen. Das war eine geile Playoff-Performance. Bei diesem ersten Duell in Woche 12 haben die Rams zu 36%, knapp 36% mit Lightboxes gespielt. Nur 6-mal weniger in der Saison. Änderst du das jetzt mit der Erfahrung von dem Spiel? Weil Barkley wird der Schlüssel sein, oder? Weil bei dem Spiel war nämlich Hurts auch dieser Game-Manager, wie er es zu Beginn gut war gegen die Packers und zum Ende hin jetzt nicht mehr ganz so gut war, weil eigentlich hätten die Packers da mehr rausholen können. Die Defense hat ja gut gespielt, insgesamt.
Ja, das stimmt schon. Problem ist bloß, die Eagles wurden gar nicht so gefordert gegen die Packers. Mhm. Ne? Also du hast ja eine Situation, dass du, wenn du das Spiel Hurts in die Hand gibst, also wenn er gezwungen wird, mit seinem Passspiel dich zu schlagen, dann hast du eine bessere Chance, als wenn die ihr normales, reguläres Ziel aufbauen können und das Laufspiel etablieren. Wenn die das Laufspiel etablieren, dann hast du eigentlich gar keine Chance gegen die Eagles, weil die nicht nur dich kontrollieren, sondern auch den Ball und die Zeit und damit dann halt auch sehr, sehr effektiv spielen. Und man hat es ja gesehen, Barkley ist auch einer, der aus jeder Position scoren kann. Also der hätte ja sogar noch einen Touchdown mehr laufen können. Der hat dann sehr, sehr mannschaftdienlich gespielt.
Gegen die Packers, muss man sagen, genau.
Gegen die Packers und hat dann gesagt, ja, scheiß drauf auf die Yard, scheiß auf einen neuen Rekord. Ich gehe jetzt hier zu Boden, nachdem ich den neuen First Down erzielt habe. Das heißt, man sieht also auch, der ist smart. Also der spielt wirklich smart. Und Nick Sirianni und auch die gesamte Offense-Crew hat wahrscheinlich 3 Kreuze gemacht, als er gesagt hat, ich gebe ja irgendwas für den Rekord, aber ich werde jetzt mal in Woche 18 aussetzen. Und dass er das eine richtige Entscheidung war, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, weil sie einfach gegen die Packers frisch waren, weil sie gut waren. Und sie ist wie ein gutes Springpferd, ne? Du springst nur so hoch, wie du musst. Also die hätten deutlich besser noch gewinnen können und noch ein, zwei Touchdowns mehr drauflegen können. Ja, bei so einem Ding, das zählt ja nicht. Punktedifferenz ist völlig egal. Du willst ja nur das Spiel gewinnen.
Das stimmt, ja. Und die Frage, die ich mir aber stelle, ist tatsächlich, weil du es auch gerade so schön gesagt hast, oder ihr beide ja auch, und der Meinung bin ich auch, dass vieles auf Saquon Barkley ankommen wird, wenn wir bei der Eagles Offense oft bleiben. Auch angesprochen, 9 Sacks, Playoff-Rekord geteilt davon von den Rams und diese jungen Rookies und diese Defensive Line rund um Verse und so. Ich finde, die machen total Spaß. Die haben nochmal eine Agilität, nochmal ein paar Spin-Moves mit draufgepackt. Die haben den ein oder anderen Blitz gezeigt, auch Packages, und sich dann doch zurückgezogen in eine Coverage. Das fand ich tatsächlich, wenn man das aus der Regular Season vergleicht, zumindest in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln, haben sich die Rams dann ein Stück weit verändert. Auch vielleicht gerade gegen die Vikings, weil sie wussten, Darnold, tiefe Pässe, Jefferson, Addison, bla bla bla, das sind immer Big Plays dabei. Das sind die Eagles mit Abstrichen, ja, Roman, du hast es so angesprochen, ja auch, mit Devontae Smith, mit AJ Brown. Glaubst du, das spielt ihnen in die Karten und dann ist wirklich das Züngeln an der Waage das Duell Trenches und Saquon Barkley? Also wird das Passing-Game der Eagles gar nicht so ein Faktor werden? Oder anders gesagt, dass die Rams das denen wegnehmen können, wie sie es den Vikings weggenommen haben?
Ich würde es ehrlich gesagt aus Sicht der Rams ihnen gar nicht wegnehmen wollen, weil wenn du ihnen nämlich den Jalen Hurts die aufzwingst, dass er passen muss, dann ist er längst nicht so effektiv, wie wenn er ab und zu läuft und Saquon Barkley den Ball in die Hand drückt. Die Effektivität der Eagles-Offense liegt im Laufspiel, definitiv. Natürlich kannst du daraus auch ein Play-Action spielen und kannst dann auch über zum Beispiel Dallas Goedert, hat überragend gespielt am Wochenende, ist jetzt wieder zur richtigen Zeit, ist zur richtigen Zeit wieder fit geworden und hat dann einfach mal dafür gesorgt, dass sie gar nicht ins Risiko gehen mussten. Die mussten AJ Brown nicht tief schicken, die mussten nicht Devonta Smith beim dritten Versuch und 13, 14 laufen lassen oder beziehungsweise eine Passroute schicken. Das heißt, sie haben einfach das Game gut gemanagt. Und die Aufgabe wird sein, und das meinte ich mit der Kreativität, wie du es eben auch gesagt hast, Flo, Blitz-Packages anzutäuschen oder auch zu zeigen, dass sie einfach ihre Protection umstellen müssen und mit Geschwindigkeit gegen die massive O-Line der Philadelphia Eagles zu kommen. Im 1-zu-1-Duell haben die wahrscheinlich keine Chance da, aber in Stunts oder auch in Möglichkeiten mit zum Beispiel Witherspoon, wenn er spielen kann, hoffentlich ja für die Rams, dann halt auch mit DB-Blitzes zu kommen, die musst du erstmal erkennen. Und ein DB-Blitz, wenn der effektiv gelaufen ist, dann hat ein Offense-Liner da keine Chance, weil der gar nicht so weit rauskommt und gar nicht so schnell da ist. Sondern da muss der Running Back dann aufpassen. Und da ist dann natürlich dann auch Barkley wieder gefragt. Und das Gefährliche daran ist einfach, dass Barkley und Gainwell auch beides Running Backs sind, die aus dem Backfield sehr, sehr gut fangen können. Und Jalen Hurts einfach mal sehr schlau spielt. Da, wo der Blitz herkommt, ist halt eine Lücke. Ne? Und da geht dann meistens der Running Back oder der Tight End rein. Und dann haben sie da auch eine Möglichkeit, gegen den Blitz effektiv zu spielen.
Wenn wir auf die Rams vielleicht mal schauen, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war nicht von den Rams enttäuscht, von der Vikings Defense.
Ja, brutal.
War ich enttäuscht. Wir wissen, dass die wahnsinnig viel blitzen, aber mir hat da so ein bisschen der Plan B gefehlt. Du hast nur darauf fokussiert, Stafford zu blitzen, der hatte damit aber überhaupt keine Probleme. Matt Stafford, das wird jetzt gegen die Eagles anders laufen, oder? Da kommt dann mehr Druck, da geht es jetzt nicht ums, also es wird auch mal Blitz-Packages geben, aber da geht es mehr darum, Druck aufzubauen und nicht jetzt Stafford gegen den Blitz, weil das war gegen die Vikings, für die Vikings verheerend.
Ja, Stafford ist der älteste Quarterback in den Playoffs, ne? Der älteste verbliebene Quarterback mit 36 Jahren, der ist unheimlich erfahren. Der hat bei Detroit schon so viel auf die Schnauze gekriegt, er da gespielt hat, dass er auch weiß, wie er gegen Blitz spielen kann und wie er mit Druck umgehen kann. Und er braucht nicht sehr lange, um freie Receiver zu finden. Und da kommt wieder der Vorteil der LA Rams. Ich meine, die haben einen Receiver-Core. Wenn man jetzt mal nur Nakua und Cooper Kupp sieht, dann sind die schon stark. Aber die haben ja auch mit Jefferson und noch mit den anderen Leuten da drin, mit Higbee, wenn er denn fit ist, und auch mit den Running Backs, die alle aus dem Backfield auch Bälle fangen können, sehr schnelle Anspielstationen. Das heißt, er muss nicht auf den tiefen Pass gehen. Wenn es aber die O-Line schaffen sollte, Stafford ein bisschen Zeit zu geben oder das Laufspiel über Williams so effektiv dann ist, dass es dann auch Gefahr für die Eagles ausstrahlt, dann müssen sie darauf reagieren, dann müssen die Linebacker vorne bleiben und dann hast du halt über Play-Action auch ein bisschen Chancen, in die zweite, dritte Reihe zu kommen. Und dann reicht halt ein Spielzug auf Nakua zum Beispiel, der hat eine super Saison gespielt, muss ich echt sagen, seit seiner Verletzung, seit er da wieder fit ist, sind die Rams einfach auch mal eine ganz andere Dimension und mit Cooper Kupp, den darfst du halt auch nicht alleine übers Feld laufen lassen, der fängt halt die Bälle, wenn sie kommen. Und das sind Varianten, die dürfen die Eagles nicht vergessen. Das könnte durchaus so ein bisschen zum Shootout kommen, weil die Rams halt auch aus jeder Position mit dem Pass sehr gefährlich sein können. Die Eagles sind mit dem Lauf vorwiegend. Natürlich kann auch ein A.J. Brown da mal mehr als einen Pass fangen, den er jetzt am Wochenende hatte. Vielleicht,
oder Buch lesen.
Vielleicht kommt er auch nicht dazu, ein Buch zu lesen, weil er mehr zu tun hat. Aber das ist halt, die Effektivität der Rams liegt im Passspiel und bei den Eagles ist es Laufspiel. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien, die aufeinandertreffen und da kommt es halt drauf an, welcher Quarterback hat ein bisschen mehr Zeit. Und wenn es die Eagles schaffen, das Laufspiel zu etablieren, läuft den Rams automatisch die Zeit weg. Die müssen dann selber wieder dafür sorgen, dass das Laufspiel ihnen nicht so sehr wehtut. Und da muss halt das Hauptaugenmerk drauf liegen, dass sie da wieder in diesen Rhythmus kommen, weil ich glaube nicht, dass sie diesmal 9 Sacks machen. Also dafür ist die Line einfach viel zu stark von den Eagles.
Aber du sagst auch vielleicht dann in ganzer Kürze, dass die Rams, anders als die Eagles Offense, viel mehr Varianz brauchen, heißt RPOs, Play Action, was sie eh gerne machen, und aber auch eben das Laufspiel mit beidem, vielleicht mal unterstrichen für alle in Kürze, oder? Das ist das, was du sagst.
Ja. Okay. Also das wird ein Spiel werden, was relativ viel über den Lauf kommt, obwohl beide Mannschaften völlig unterschiedliche Philosophien haben. Wenn die Rams auch laufen können, dann haben sie alle Chancen mitzuhalten, weil sie dann halt das Passspiel damit automatisch öffnen. Ist ja so eine Phrase, ich mache hier mal einen Fünfer ins Phrasenschwein.
Ich wollte dir meine Kontonummer noch geben.
Ja, das kommt dann am Wochenende. Ach, du bist ja leider am Wochenende diesmal jetzt nicht mit mir unterwegs, aber dann können wir es zum nächsten Wochenende, bringe ich dann die Fünferrolle mit, das ist okay. Aber da sind es halt so eine Varianten, dass wenn du das Laufspiel wirklich effektiv spielst, hast du halt einfach auch mal den Überraschungseffekt. Du ziehst die Linebacker ran, du ziehst die Safeties ran, die Box wird voll gemacht, weil der Gegner darauf reagieren muss, sonst läuft er dich einfach tot. Ne? Und wenn du nur mit 6 Mann verteidigst, mit einer Lightbox gegen die Eagles, dann kannst du auch gleich die weiße Fahne hissen. Also dann hast du eigentlich schon verloren.
Ja. Ich finde noch ein mögliches Matchup ganz spannend, das Cooper-Matchup im Slot, Cooper Cup gegen Cooper de Sheen. Ich bin ein bisschen überrascht, was mit Cooper Cup gerade los ist. Irgendwie wirkt er seit ein paar Wochen nicht mehr so ganz involviert. Nakua spielt einfach, was ein Puka Nakua macht, aber irgendwie ist Cooper Kupp gar nicht so wirklich Teil der Offense gegen Minnesota, war es ein Catch, den er hatte. Ja, ein Target.
Ja. Aber,
dann aber ein wichtiges.
Das war ein wichtiges, dafür ist er dann da, aber irgendwie fast ein bisschen zu abhängig von Puka Nakua dann, oder?
Ja. Jein. Cooper hat natürlich auch, also Cooper Kupp hat natürlich auch ganz andere Aufgaben teilweise. Ne? Also er ist der Deep Threat, der eher auch beim dritten Versuch und so weiter die erste Anspielstation ist. Ich glaube auch eher, dass Cooper Nakua im Moment, Cooper Kupp.
So, das haben wir alles so gleich, Nakua, das ist schwierig. Genau,
dass sie ganz unterschiedliche Rollen inzwischen haben. Ne? Cooper Kupp zieht die Aufmerksamkeit einfach auf sich und bindet dann ein, zwei Receiver, beziehungsweise Defense Backs, die dann sich um ihn kümmern müssen, weil du kannst ihn halt 1-1 in der Man-Coverage kaum decken. Und das gilt aber auch für Nakua. Und dann muss der Gegner immer aussuchen, wen wähle ich. Ne? Du kannst ja nicht beide doublen, weil dann hast du 4 Verteidiger auf 2 Receiver. Und dann sind die anderen frei. Und dann kommt deshalb
Higbee und freut sich.
Ja. Genau, ja, dann freut sich Higbee und dann freut sich auch ein Jefferson oder wer auch immer, der da noch mit rumläuft. Und dann hast du halt Situationen, die sich dann von alleine ergeben, wo man sagen kann, okay, in diesem Fall beim 3. und 8 nehme ich eher Cooper Kupp aus dem Spiel und beim 1. und 10 probiere ich eher Nakua aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen, also das ist aber ähnlich auch wie A.J. Brown am Wochenende. A.J. Brown hat einen Pass gefangen, ja, aber hat seine Aufgaben gemacht. Er hat geblockt. Ja, und Cooper Kupp ist auch ein extrem guter Blocker. Und viele, viele gute Läufe passieren nur, weil gute Receiver auch gut blocken. Und da hast du dann halt so eine Situation, dass das System die letzten Jahre sehr viel Cooper Kupp involviert hat. Nun war er aber auch öfter mal angeschlagen und verletzt. Und das darf man auch nicht vergessen, dass da dann auch das Alter irgendwann zum Tragen kommt. Aber er hat halt noch immer die Gefährlichkeit, die er ausstrahlt für den Gegner. Deswegen ist halt auch manchmal, schickst du ihn einfach nur tief, dann zieht nämlich der Cornerback tief, der Safety zieht tief und damit bleibt dann die Lücke zwischen den Safeties und den Linebackern. Und da kommt Nakua rein, der 15 Yards einfach innen läuft und dann findet ihn Stafford.
Jetzt muss ich nur noch eine Nachfrage. Du meinst Robinson, nicht Jefferson, oder? Weil ich gerade überlegt habe.
Ja,
Robinson,
ja,
oder?
Ja.
Nur, dass Jefferson ich jetzt nicht irgendwas.
Mal bei den
ja, genau. Hast du recht. Ja. Dass ich jetzt irgendjemand vergessen habe, da in meiner Aufzählung.
Ja, genau.
Aber so oder so wird's für die Eagles eine Aufgabe. Das ist wie mit Robbery damals, ob es dann Puka Kupp oder Cooper Nakua wird. oder auch Kupp Nua oder wie auch immer. Ja. Also, ja, spannend. Aber vielleicht hat mit Cooper Kupp mit einer prominenteren Rolle auf jeden Fall in diesem Spiel. Da sind wir sehr gespannt.
Mhm. Dann schauen wir noch aufs andere NFC-Matchup, oder? Ich glaube, damals mal alle Facetten, soweit mal so gut das möglich ist, sonst wird es 2 Stunden lang, wenn man lange über diese Matchups reden kann. Die Detroit Lions Gegen die Washington Commanders, Sonntag 1.45 Uhr oder ab 1.45 Uhr live auf der Zone, also Samstag auf Sonntag. Schönes Matchup und du hast gerade eben schon gesagt, bei den Rams erwartest du viele Punkte. Eigentlich muss es da viele Punkte auch geben, oder?
Ja, weil die Detroit Lions die zwei beste Punkte der Offense haben eigentlich, wenn man davon ausgeht, wenn man rein von der Offense nur geht. Und Washington erstaunlicherweise auch, nach der Regular Season, sehr stark war. Und übrigens ein 37-20 gab es auch von den Washington Commanders gegen die, beziehungsweise 20-37 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und was dabei rausgekommen ist in den Playoffs, haben wir ja am vergangenen Wochenende gesehen. Also so ein Regular Season Game ist zwar immer ganz schön, aber jetzt fängt ja eine neue Saison an. Das ganze andere war jetzt quasi nur Vorgeplänkel, wer darf wo spielen und darf noch weitermachen. Jetzt ist halt Entscheidungsspiele. Und der Vorteil für die Commanders ist wirklich, dass sie eigentlich schon seit 3-4 Wochen im Playoff-Modus sind. Das heißt also, sie mussten ja alles gewinnen, sie mussten weiter vorne spielen, sie mussten auswärts spielen, sie mussten dann trotzdem auch noch um den Platz 6 eigentlich kämpfen, ne, damit sie gegen die Packers im Fernduell da noch reinkommen. Und was ihnen allerdings wirklich die Hauptaufgabe sein wird, halte so lange wie möglich mit. Also, dass man Detroit stoppen kann in der Offense komplett, ist eigentlich unwahrscheinlich. Aber du musst halt sehen, dass du so lange wie möglich in Schlagdistanz bleibst. Und dann haben die Commanders echt eine Chance, weil die haben die letzten, glaube ich, 5 Spiele alle in der letzten Minute noch umgebogen.
Ja. Ich habe mal ganz dick notiert, ganz klare, einfache Frage, kann Washington Defensive Detroit irgendwie stoppen? Das ist die Frage, die ich mir ganz dick notiert habe.
Nee, wird definitiv nicht sein. Also es werden nicht nur 14 Punkte für Detroit sein. Dafür sind die einfach zu stark. Neben den Philadelphia Eagles haben die Detroit Lions auch eine sehr, sehr starke O-Line. Wenn man mal die 8 O-Line-Spieler im Pro Bowl sich anschaut, sind davon 5 insgesamt aus Detroit und Philadelphia. Also 3 Philadelphia, 2-mal Detroit. Dazu kommt dann halt noch mit Gibbs und mit Stafford, beziehungsweise auch mit Jared Goff, der Starting Quarterback der NFC. Der hat halt einfach auch eine super Saison. Und dann hast du da auch noch die Aufteilung, die wirkliche Aufteilung, du hast einen Slot-Receiver, beziehungsweise einen Short-Receiver, das ist Amon-Ra St. Brown, dann hast du Williamson mit einem Deep Threat, ja, dass du da jemanden hast, der halt wirklich dich auch tief schlagen kannst, und du hast noch einen Tight End, der in jeder Situation gefährlich ist, also im Blocken, in kurzer Passroute oder auch aus Trickspielzügen dann auf der tiefen Passroute. Das heißt, du wirst ihn nicht aufhalten können. Und dann hast du noch das zweiköpfige Monster im Backfield, mit Montgomery und Gibbs. Montgomery wird, denke ich mal, wieder spielen. Also der war ja lange angeschlagen. Ja, aber ich denke, der wird da sein, weil so ein Spiel lässt du dir nicht entgehen als Footballspieler. Wenn du da irgendwie, das haben wir eben ja schon gesagt, wenn du irgendwie nur einigermaßen fit wirst, dann machst du da auch mit. Und
übrigens halt auch Kevin Zeidler von der Offensive Line, wahrscheinlich, dass der wieder mit dabei sein kann. Der war seit Woche 18 auch verletzt.
Genau. Und auch Terrence Arnold auf der defensiven Seite, wenn wir es gerade hatten, der war auch wieder im Training, der Cornerback. Also schaut ganz gut aus bei den Lions. Ja. Mit den Spielern, denen man rechnen wollte, konnte, kann man wohl auch rechnen.
Ja, und der Punkt ist halt der, dass du als Commanders eigentlich gar nicht so das Hauptaugenmerk auf das Stoppen der Offense machen musst, weil das wird dir nicht gelingen. Mhm. Also du wirst nicht in deine ganze Energie da reinstecken können und du wirst punktuell, wirst du ihnen wehtun können. Ja, das ist okay. Aber du wirst ihn nicht komplett aufhalten können. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, die Defense der Lions ist eher der Punkt, wo man den Hebel ansetzen muss. Die haben ja unheimlich viele Verletzungsprobleme gehabt. Die mussten im Laufe der Saison nach dem Ausfall von Hutchinson komplett ihr Defense-System umstellen, sind von No-Blitzing auf Blitzing gegangen. Also haben also vorher unter 30% Blitze gehabt, als Hutchinson noch gespielt hat, weil er einfach den Druck auf den Quarterback alleine schon ausüben konnte.
Und er war der Blitz.
Er ist ein Mensch gewordener Blitz. Und wenn man den jetzt in den Game Pass-Commercials mal sieht, wie der Ballett tanzt, dann weißt du auch, was er für ein Ballett auf dem Feld machen kann. Also das sind andere Varianten. Und da musste Aaron Glenn, der Defense-Coordinator, komplett umstellen und hat sind sie eine der blitzheavyesten. Ist das ein Ausdruck? Nee, ne? Also sie machen am meisten Krawall jetzt, kann man sagen. Also sie sind sehr blitzheavy geworden.
Englisch ist alles erlaubt.
Ja, sind sehr blitzheavy geworden und machen den Druck dann eher drauf, dass sie versuchen, dass die Defense-Backs nicht das Spiel aus dem Feuer reißen müssen. Sie sind zwar ganz gut, aber eher auf der Safety-Position und nicht unbedingt auf den Cornerbacks.
Das wäre auch nämlich tatsächlich, jetzt hast du schon so mit angeschnitten, eine meiner Fragen gewesen. Ich habe sie mir nicht notiert, auch nicht einfach, weil ich einfach formulieren einfach nicht kann. und zwar, was ist vielleicht schwieriger oder leichter jeweils? Ist es für die Lions Defense, die ein bisschen gesünder daherkommt als noch zuletzt, muss man ehrlicherweise auch sagen, und eine Bye-Week hatten, einfacher Jaden Daniels nach links oder rechts rausscrollen zu lassen, um dann zuzuschlagen mit der Secondary? Oder ist es einfacher für die Washington Commanders, darauf aufzubauen, was man mit der Defense gegen die Bucks zeigen konnte? Denn ich muss ehrlicherweise sagen, das, was Christoph vorhin schon so angerissen hat, ich war sehr positiv überrascht, wie gut diese Defense gerade in der Passverteidigung da auch funktionierte. Doch wenn die Bucks natürlich zugeschlagen haben, die Antwort war vorhin schon auch mit drin, die Lions Offense kann man nicht stoppen, aber in einem Playoff-Spiel vielleicht ja doch. Deswegen die Frage, was ist einfacher? Defense Lions gegen Jaden Daniels oder Passverteidigung Commanders?
Das ist eine ganz schwere Frage, obwohl die sich ganz leicht anhört. Das Problem wird sein, wenn du Jaden Daniels rollen lässt, dann lass ihn bitte nicht nach rechts rollen. Da ist er so gefährlich.
Oder also wie Bolt sagt, links
ja, rechts. Ja, genau, rechts. Der wusste ja selber nicht mehr, wo der hinläuft. Ne? Also das ist ja, hat man in einem Halbzeitinterview wirklich ganz, ganz toll nachvollziehen können, dass man da als Headcoach des Gegners auch mal die Übersicht verliert. Wo läuft denn jetzt nun hin? Jaden Daniels, wenn der nach rechts rausrollt, ist er die gefährlichste Waffe, die Commanders haben, weil entweder läuft er selber oder er bringt den Pass dann doch noch so genau an seine Receiver und seinen Tight End Zach Ertz, der in seinem 15. Frühling, glaube ich, ist. Ja? Also das ist auch erstaunlich. Und McLaurin, den kannst du eigentlich auch nachts um zwei noch rückwärts anwerfen. Der fängt den Ball dann auch meistens noch. Also das ist ganz, ganz gefährlich. Und dieses nach außen laufen zwingt ja dann die Defense eine Entscheidung zu treffen. Er zwingt den DB, den Linebacker im Zweifel, entweder gehe ich nach vorne, probiere ihn zu sacken oder probiere ihn am Lauf zu hindern, oder lasse ich mich weiterhin droppen und probiere den Pass zu verhindern. Und das ist genau das Problem, was der Gegner ja dann wirklich, der muss die Wahl treffen. Und Jaden Daniels sieht die Wahl, die der Gegner trifft, und entscheidet dann genau das Gegenteil. Also der ist unheimlich smart, gerade für einen Rookie, muss ich sagen, echt abgekocht. Also der hat schon dieses Jahr bewiesen, dass ihn eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Auch zumal so ein schlechtes Spiel gegen Dallas, wo er da ersten Halbzeit, wo es eigentlich schon noch ein bisschen um was ging, nicht wirklich viel gerissen hat. Dann kam Mariota rein und hat das Ding noch umgebogen. Also das ist vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil, den die Commanders haben, dass sie halt einfach jemanden haben, der auch Erfahrung im Hintergrund noch hat. Und das andere ist die Spielintelligenz, der Spielwitz von Jaden Daniels. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und der ist abgebrüht ohne Ende. Ich habe es gerade schon angesprochen, wie viele Spiele der in der letzten Minute noch umgedreht hat. Ich glaube, von den letzten 6 Siegen in Folge waren 5 in der letzten Minute. Das waren wirklich starke Dinger, die sie da hingelegt haben.
Also ist Daniels, machen wir uns nichts vor, das ist der absolute Schlüsselspieler. Der muss eine MVP-Leistung eigentlich bringen, weil der ist an sich ganz gut gegen den Blitz. Das war zwar Sam Darnold auch in der Saison und wurde dann zerstört in Woche 18. Deswegen, da bin ich auch sehr gespannt, weil Aaron Glenn wird sich was überlegen, aber das wird Teil des Plans sein in der Defensive. Und was natürlich jetzt schon sehr auffällig war, zu Saisonbeginn hat das Laufspiel echt gut funktioniert, aber es ist halt Wochen ja richtig mau. Gegen die Bucks waren es 82 Rushing Yards, davon 36 von Daniels. Ja. 3 Designed Runs von Daniels. Eigentlich kommt von den anderen nix, oder?
Ja,
oder zu wenig.
Zu wenig. Das ist, Robinson hat immer wieder mal Flashes, der ist immer wieder mal zu sehen, aber das Problem ist, seit Woche 8 ist er nicht mehr in die Endzone gekommen. Also der hat seine, ja. oder seit, nee, Entschuldige, er hat 8 Touchdowns bis Woche 14, bis zur Bye-Week gehabt und seitdem nicht mehr. Und auch am vergangenen Wochenende, die Läufe, die sie hatten, sind einfach nicht effektiv genug. Und damit ist halt immer das Problem, du hältst halt, gerade wenn du so eine High-Scoring-Offense hast als Gegner, dann hast du eigentlich die beste Variante, Defense zu spielen, wenn du mit der eigenen Offense auf dem Feld bleibst. Und wie bewegst du den Ball am besten kontrolliert und lange? Über Laufspiel. Und da ist im Moment eigentlich Jaden Daniels der Einzige, der wirklich effektiv ist. Sie haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass die Running Back Crew gemischter war. Sie haben also wieder mehr Einsätze gehabt. Sie haben wieder unterschiedliche Running Backs einsetzen können. Aber sie waren nicht so effektiv. Und wenn du dann den direkten Vergleich siehst, Laufspiel der Detroit Lions mit Montgomery und Gibbs und Washington, da ist halt nur Daniels eigentlich im Moment.
Selbst ja ohne Montgomery war es eigentlich kein...
Ich wollte gerade sagen, sie brauchen ihn nicht.
Ja. Klingt total doof, aber es war halt wirklich so. Es war eigentlich egal, dass Montgomery raus war.
Vielleicht ein letzter Punkt dazu, weil Angriff ist die beste Verteidigung, heißt es eigentlich für die Washington Commanders in diesem Matchup. Das muss man ganz klar so festhalten. Und ich habe es mit Christoph damals besprochen, weil ich es auch kommentiert habe. Woche 15 müsste es gewesen sein, Washington Commanders gegen die Saints. Auffällig da, Jaden Daniels, egal ob nach links oder rechts herausgerollt ist, die Saints haben so gut wie nichts an Scramble Yards zugelassen. Ich glaube schon, dass die Lions das an der Line vorne, wenn sie es gut lesen, zeigen können. auch wenn dann die Secondary ab und zu sich falsch entscheidet, das ist jetzt auch nicht die beste, aber die ist auch stetig besser geworden über die Saison, dann ist das der Schlüssel für die Commanders auf jeden Fall. Aber vielleicht haben wir noch einen Schlüssel für die Lions, außer dass sie eh einfach geil sind, weil mir fällt nichts ein, was man dann auch sonst noch fragen soll, außer was muss Jared Goff noch besser machen. Aber am Ende des Tages treffen sie immer die richtigen Entscheidungen.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Du hast, um gegen Jaden Daniels gute Defense zu spielen, musst du einen Spy abstellen. Die Buccaneers haben sogar teilweise zwei abgestellt, einen für rechts und einen für links. Und damit hast du natürlich eine Gefahr, weil deine Passverteidigung damit ein bisschen löchriger wird. Weil wenn der Linebacker erstmal guckt, was der Quarterback macht und genau dieses verhindern wollen, dass er nach links, rechts rausrollt und dich dann über einen Scramble schlägt, dann hast du halt jemanden, der sich nur darum kümmert, was der Quarterback macht. Aber der geht halt nicht in die Passverteidigung mit ein. Ich bin der Meinung, dass zwei gute Spies auf Daniels überflüssig sind, weil dann hast du einfach zu große Löcher, weil dann nimmt er dich einfach auseinander, indem er genau hinter diese Spies dann auf die 12, 13, 15 Yards quasi dann die Pässe wirft. Und man sieht es ja auch, dass er mal ganz schnell auch einen Tackle brechen kann und dann halt auch weiterläuft. Der ist ja auch ein Tough Cookie. Also das ist ja wirklich so, dass man da jemanden hat, der auch körperlich sehr gut drauf ist und das Spiel spielen kann mit den Gegnern, dass er auch mal jemanden über den Haufen läuft. Also das passiert schon. Deswegen, also du musst probieren, Daniels unter Kontrolle zu halten. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig. Und das wird vielleicht die Hauptaufgabe auch da wieder sein, und das ist wieder die Phrase, wieder die Trenches, also die Linien, die müssen da sein, und die Commanders müssen über sich hinauswachsen in der Linie. Also da so gerade so ein Brandon Coleman auf der linken Seite als Rookie, ich meine, mein Herz schlägt für Berlin, er ist halber Berliner, weil er ja die ersten 13 Jahre seines Lebens in Berlin gelebt hat und eine deutsche Mutter hat, da würde es mich schon wahnsinnig freuen, wenn der eine tolle Leistung hat, aber ich sehe es noch nicht, dass die Defense so dominant spielen kann von den Commanders, dass sie die Detroit Lions lange im Griff halten. Und ein Punkt kommt noch dazu, Special Teams. Und da glaube ich auch, dass das Punting ein Stück stärker ist bei den Lions. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass die Special Teams bei den Lions halt auch sehr, sehr kreativ spielen. Ne, dass sie also auch sehr wagemutig spielen. Die Commanders haben sogar noch eine bessere Force-Down-Rate als die Lions, wobei Dan Campbell viel öfter geht. Ne? Aber die Commanders sind auch bei 86%, glaube ich, Force-Down-Rate. Also die gehen halt auch schon oft genug und haben es auch gelernt, was sie machen können. Aber die Special Teams sind aus meiner Sicht auch nochmal ein kleiner Putzpunkt für die Detroit Lions. Und sie spielen zu Hause, kommt auch noch mit dazu.
Das wäre, glaube ich, schon wichtig aus Sicht der Commanders, dass du deine Drives am Leben halten kannst. Du hast mich vollkommen recht, die haben 87% Fourth-Down-Quote. Da ist historisch nur Indianapolis von 2000 besser. Die waren 9 von 10, also 90% Quote. Mhm. Das ist schon echt stark. In der Red Zone sind sie eigentlich auch gut. Das ist so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, dass es einfach, klar, es muss ein starkes Daniels-Spiel geben und dass sie einfach effizient spielen. Vielleicht gar nicht viel punten müssen. Keine Fehler, wie es jetzt gegen die Bucks war, weil ansonsten machen wir uns nichts vor. Die Lions sind der klare Favorit. Gegen jeden Gegner.
Ja. Ja. Da sag ich sogar, sorry Roman, dazu, dass sie das ein bisschen abschütteln müssen, mit dem in der Red Zone sich das nicht so hart erarbeiten zu müssen. Denn das ist mir aufgefallen in den letzten Regular-Season-Wochen als auch gegen die Bucks. Ja. Die Quote ist immer noch gut, aber es war oft so, oh ja, doch noch, gerade so ein Touchdown gemacht am Ende des Tages.
Ja, aber sie haben auch einiges liegen lassen. Ne? Sie hätten das Ding ja durchaus auch deutlich eher oder viel eher deutlich machen können. Sie haben den ersten Drive gleich mal einen Turnover und Downs gehabt. Sie haben dann nochmal vierten Versuch ausgespielt mit dem Goal-Line-Stand, wo Buccaneers dagegenhalten haben und keine Punkte zugelassen haben. Also sie müssen definitiv jede Chance, die sie bekommen, auch mit Punkten abschließen. Und da würde ich auch Dan Quinn, der ja ein sehr erfahrener Headcoach ist und vieles schon auch erlebt hat und auch ein sehr, sehr guter Defense-Coordinator bei den Dallas Cowboys war die letzten Jahre, dem würde ich empfehlen, nimm jeden Punkt mit, den du kriegst, und geh nicht immer nur auf den Touchdown. Weil manchmal ist es halt so, wenn du immer wieder sagst, okay, es steht 7-3 oder es steht 10-3, es steht auch dann vielleicht 14-3 oder sowas in der Richtung, aber du bleibst immer noch dran und mit 2-3 Field Goals, weil die Commanders erarbeiten sich gute Drives, aber sie haben einfach zu viel Punkte liegen lassen. Sie hätten das Spiel schon viel früher gegen die Buccaneers entscheiden können oder die Buccaneers viel größer unter Druck setzen können, dass sie größeres Risiko gehen müssen. Und das war dann gerade schon im allerersten Drive da auf dem vierten Versuch und 3 noch probieren, dass du einen Touchdown draus machst, anstatt ein sicheres Field Goal mitzunehmen. hätte böse ins Auge gehen können. Und gegen Detroit wird sowas gegen in die Augen, ja, ins Auge gehen. So.
Aber gegen Detroit geht's überall hin.
Aber glaubst du dann, ich finde es ganz spannend, du gehst jetzt eher, oder würdest Dan Quinn raten, eher ein bisschen konservativeren Ansatz zu gehen? Ich würde nämlich eigentlich sagen, geh volles Risiko, sonst wirst du keine Chance haben gegen die Lions.
Jein, du hältst halt
natürlich
den,
clever dann, ja, konservativ.
Genau, du musst in den richtigen Momenten musst du es machen. Also nicht unbedingt ohne Not. Also jetzt im ersten Drive bist du jetzt nicht in der Not, unbedingt einen Touchdown zu erzielen. Ja, also das meinte ich damit. Die haben 3 Punkte liegen lassen, weil sie es halt nicht umgesetzt haben mit dem Field Goal. Das wäre ziemlich sicher gewesen. Das war, glaube ich, ein 30-Yard-Field Goal. Also das hätte locker geklappt. Ja, ja. Damit ist ja, aber du hast ja immer noch so eine Effekte, die du mit solchen Situationen dann auch beim Gegner erzielst. Ne? Wenn du das Field Goal mitgibst, dann hast du im ersten Drive, wow, wir haben schon mal Punkte gemacht. Der Gegner merkt, wir sind hier da und wir können Punkte erzielen. Egal welche Punkte, aber wir können Punkte erzielen. Aber wenn du dann den Turnover und Downs hinkriegst, dann machst du die Defense stark. Und mit diesem Defense stark machen, machst du automatisch dann auch die gesamte Mannschaft, also Offense und auch Special Teams, gleich nochmal so ein Hallo wach geben. Und wenn die Lions so einen Moment hätten, gehen wir jetzt mal so, Lions waren die Buccaneers von letzter Woche, ne? Und stoppen die Commanders an der 25-Yard-Linie. Ja, dann dauert es 5 Spielzüge, dann sind die Lions in der Endzone. Also die sind einfach so knallhart, die nutzen so eine Chance sofort aus und die haben halt auch das Potenzial dazu, weil sie halt das ganze Spielfeld, also kurz, mittel und lang, komplett bespielen können. Und wenn du siehst, du musst ja bei den Lions das Laufspiel wirklich respektieren. Also du musst ja die Box mit mindestens 6 oder 7 Mann voll haben eigentlich, sonst laufen Gibson und Montgomery über dich rüber und du kriegst es noch nicht mal mit, dass sie da waren. Ja, also das macht Zisch und die sind an dir vorbei. Und deswegen, wenn du da nicht drauf reagierst und wenn da draus dann das Play-Action-Spiel kommt, ja, dann hast du halt einen St. Brown und da hast du halt auch die Deep Threats dann halt von den Lions. Ne?
Das ist auch so ein ganz spannendes Matchup. Die Commanders haben oder spielen sehr viel Lightboxes. Die Gegner der Lions spielen logischerweise meistens mit Stackboxes. Also auch da, ob die Commanders vielleicht ein bisschen was umstellen, was veränderst. Also sehr, sehr spannendes Matchup, weil du dich halt auf die beste Mannschaft der Liga einstellen musst. Punkt, Ende, aus.
Genau.
Ja.
Werbung.
Flo, jetzt stehen die nächsten Spiele an. Was darf denn bei dir an einem langen, hoffentlich spannenden Footballabend nicht fehlen? Ich gehe in ganz eine bestimmte Richtung. Natürlich geht es um Essen.
Ja, es geht um Essen. Ah ja, okay. Tatsächlich auch, und da plaudere ich aus dem Nähkästchen, zu Hause privat, als auch vielleicht in der ein oder anderen Regie eine Pizza. Und
Pizza geht immer.
Pizza geht immer und
es
tatsächlich
ist wirklich so.
Tatsächlich haben wir da auch was für euch mitgebracht, denn die Original Wagner Pizza hat im Rahmen der Kooperation mit den Kansas City Chiefs interessanterweise aus der NFL eine neue Sorte entworfen, auf den Markt gebracht, die Big City Pizza. Und eigentlich müsste man sagen,
die Big City Kansas City Chiefs Edition.
Genau, so heißt's richtig. Danke fürs Einspringen. Und ich finde sie ganz geil, Christoph.
Also Zutaten klingen schon mal mega geil. Rinderhackfleisch, scharfe Jalapenos, ich mag es ein bisschen scharf, nicht zu scharf, und rote Zwiebeln, das geht bei mir immer. Ja, und die Macher von Original Wagner haben sich ja diese Metropolen der Welt als Vorbild genommen, sich inspirieren lassen, und dann ist das eben bei Kansas City rausgekommen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Stadt, wo Essen eine große Rolle spielt. Gehe ich mal davon aus, dass Pizza bei denen auch ganz gerne gegessen wird.
Ja,
die Chiefs Pizza gibt es aber nur bei uns.
Die Chiefs Pizza gibt's jetzt nur bei uns, genau. Also gerne probieren, die Big City, Kansas City Chiefs Edition unbedingt mal reinschauen von Wagner, denn eins ist klar, Qualität, Innovation und Vielfalt, und Innovation steckt auf jeden Fall drin, was Christoph gerade erklärt hat. Also gerne probieren, und weil sie eben so heißt, ich guck's nochmal, Big City, Kansas City Chiefs Edition, machen wir logischerweise weiter mit
den Cleveland Browns.
Ne? Nein.
Den Kansas City Chiefs.
Fast. So ist es. Also weiter mit der Preview.
Werbung.
Dann wechseln wir von der NFC in die AFC, und nach Roman haben wir jetzt Fabian. Fabian Niesel, ich zähle mal alles auf: Fitnesstrainer, Personal Coach, Buchautor, Influencer. Ich hoffe, das war alles richtig. Und Fan von, sag selber, alle, die uns schauen, haben dein T-Shirt, glaube ich, schon entdeckt.
Ja, von den Kansas City Chiefs.
Oh, hör auf.
Ja, ich weiß, die Reaktion, die bekomme ich oft, wenn ich das sage, tatsächlich.
Nee, du darfst gerne Kansas City Chiefs-Fan sein, aber ist nämlich schon auch klar, dass wir jetzt über die Chiefs und die Texans reden. Samstag ab 22.15 Uhr ist die Überraschung nicht mehr ganz so groß, dass das jetzt unser erstes Spiel in der AFC sein wird.
Ja, richtig. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich wollte dir nur sagen, also schön, dass ich hier sein darf. Genau, am Samstag geht's rund, die Chiefs gegen die Texans. Ja, das wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, auch wenn es vielleicht viele sich hoffen.
Ja, es ist schon mal spannend. Glaubst du, dass es eine knappe Nummer werden kann? Ich sag's ganz ehrlich, ich kann die Texans weiterhin mit den Ausfällen auch nach diesem Wildcard-Spiel, ich kann sie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was da kommt.
Ich kann die Chiefs nicht einschätzen, weil ich bin ganz ehrlich, die Saison, das war eine absolute Vollkatastrophe. Also, auch wenn wir am Ende
15-2
Ja, aber du hast die Spiele bestimmt selber gesehen, oder?
Ja.
Also, schwarze Magie, Andy Reid und alles drum und dran. Also, das war als Fan keine so tolle Saison. Also, es war schon mehr Ärgern als alles andere. Also, souverän ist anders. Wenn ich mir zum Beispiel die Lions oder die Bills und so anschaue, das ist einfach halt schöner Football. Und die Chiefs haben nicht überzeugt. Und klar, der Mahomes ist in der Divisional Round einfach brutal, wenn man die Stats sich anschaut. Nichtsdestotrotz, es könnte ein Trap-Game sein. Also ich glaube nicht, dass das Ding schon gewonnen ist.
Okay, das ist ja natürlich die Frage, die ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben habe, ist genau das, was damit in die Kerbe schlägt. Weil zum einen haben wir die Chiefs Offense, die am Anfang der Saison auch Mahomes statistisch überhaupt nicht gut aussah. One-Score-Games und etc. in der Regular Season. Zum Ende der Saison war immer besser geworden mit den Skill-Playern, die gesund worden sind, inklusive Bye-Week jetzt. Und auf der anderen Seite haben wir die Houston Texans, die tatsächlich gegen die Chargers, die keine schlechte Offensive haben, normalerweise, auf der defensiven Seite total gut daher kamen, vor allen Dingen natürlich über den Pass Rush. Glaubst du, das ist euer tatsächlich größtes Thema, dass du glaubst, dass die Offensive von den Chiefs ein Problem bekommen wird mit den Texans, beziehungsweise können die Texans es eigentlich wiederholen, dass sie so gut spielen mit der Defense?
Also ich glaube tatsächlich, du kannst erstmals die Texans da streichen, die Chiefs im Allgemeinen ein Problem in der Offensive. Und das ist eigentlich pervers, wenn du die Namen anschaust, die da in der Offensive da rumrennen. Angeführt von dem Quarterback Patrick Mahomes. Die Texans, ich muss auch sagen, die haben gegen die Chargers wirklich gut ausgeschaut. Also wirklich gut. Und ich muss auch sagen, die Chiefs hatten Glück, dass die Defense dieses Jahr so stark war. Weil die Offense, die war am Ende des Tages nicht der ausschlaggebende Grund, warum die Spiele dann meistens mit einem One-Score-Game gewonnen wurden. Deswegen, also ich glaube, wenn die Texans so spielen wie gegen die Chargers, wird es ein ganz, ganz enges Ding. Definitiv.
Spannend, weil ich habe auch so überlegt, wie hat denn Houston eine Chance? Ich glaube, die haben eine Chance, wenn sie ganz grundsätzlich wenig Punkte zulassen. So, dann bin ich weitergegangen. Gegen wen geht's denn? Ach, die Chiefs. Ah ja, stimmt. Die brauchen gar nicht viele Punkte für ihre Siege. 6 von ihren 15 Siegen haben sie mit maximal 22 Punkten geholt. Also selbst wenn die Texans das ist fantastisch wieder spielen in der Defensive. Wenn es eine Mannschaft ja kann, solche Spiele zu gewinnen, dann sind es die One-Score-Chiefs. Das haben sie schon stark dann dieses Jahr gemacht.
Ja, klar. Also ich muss mich als Chiefs-Fan auch immer ein bisschen verteidigen, indem ich sage, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Aber nichtsdestotrotz war da schon ganz viel Glück dabei. Dieses geblockte Field Goal gegen die Broncos, dann diese C-Spitze von den Ravens im ersten Spiel. Da war schon viel Glück dabei. Und die Texans, ich persönlich mag die sogar. Also wenn wir rausfliegen sollten, wäre ich tatsächlich anders als gegen die Bills. Da wäre ich sehr traurig. Aber bei den Texans, ich mag die. Ich mag CJ Stroud. Ich finde schade, dass Tank Dell raus ist. Ich finde schade, dass Stephon Diggs raus ist, weil ich glaube, dann wäre es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Weil mit diesen Raketen, du hast einfach auch ein bisschen Schwierigkeiten in der Secondary bei den Chiefs, finde ich. Weil Trent McDuffie ist eine Maschine. Aber wir haben einfach Probleme, weil unser zweiter Cornerback ist ja hoffentlich vielleicht am Samstag wieder fit, aber ist trotzdem nicht bei 100%. Und wenn du so Nico Collins hast, Tank Dell und Stephon Diggs, dann wird's halt schon echt, und mit Mixen auch einen brutalen Running Back, deswegen, also, ich hab schon Respekt vor Samstag, bin ich ganz ehrlich.
Okay, vielleicht ein kleiner News-Part eingeschmissen, Deontay Johnson nach 2 Spielen und überragenden Leistungen für die Texans nicht mehr beim Team, das muss man an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Überraschung,
Stunk in der Kabine, oder wohl nicht so ganz happy irgendwas war mit seinen Tagen, das ist wirklich, der ist auch washed.
Aber vielleicht, bevor wir auf weitere Matchups blicken, lieber jetzt gegen die Texans rausfliegen oder dann in der nächsten Runde gegen die Bills?
Weil 100%.
Du hast gesagt, gegen die Bills wird es dich schmerzen. Das ist die
Frage. Ja, 100%. Nein, was ich mir dann anhören müsste aus diversen WhatsApp-Gruppen und Instagram und überall. Nein. Also wenn wir rausfliegen, dann bitte gegen die Texans. Okay. Weil ich hab meinen Mund auch ein bisschen weit aufgerissen, weil ich immer gesagt habe, so ja, die Playoff-Bills, vor denen habe ich keine Angst. Und wenn wir dann rausfliegen, oh je, dann bin ich aber selber schon, wenn ich geroastet werde.
Ja, das verstehe ich.
Das Duell zwischen den beiden gab es ja vor gar nicht so langer Zeit, kurz vor Weihnachten, die Texans gegen die Chiefs. Da war es, klingt vom Ergebnis her relativ deutlich, 27-19, ein Heimsieg für die Chiefs. Aber das war diese Situation, du hast den Namen schon fallen lassen, Tank Dell, der sich da schwer verletzt hat. Das war ein Touchdown von Tank Dell, die sind auf 16-17 rangekommen, dann diese lange Unterbrechung. Kaimi Fairbairn, der dann einen Extrapunkt vergeben hat, CJ Stroud, war ja da in Tränen bei Tank Dell. Das war dann so ein bisschen der Momentum-Swing, weil da waren sie eigentlich auch, wie ich finde, richtig gut drin. die Texans. Und da waren ja auch dann die Ausfälle logischerweise mit dabei, gerade auf der Receiver-Position. Aber CJ Stroud halt dann auch wieder mit 2 Interceptions. Da war eine früh im Spiel, da hat er keinen Druck, was ein bisschen ein Problem ist, dann deutlich überworfen, und eine 2. Interception, wo er Druck hat, aber dann so eine Jordan Love-eske Interception schmeißt. Also da waren sie eigentlich auch dran. Das Ergebnis klingt aber deutlicher, als es tatsächlich war. Nur es tankt der jetzt aus für das Matchup.
Ja, aber du hast, aber jetzt können sie ja darauf einstellen. Das war ja für die eine neue Situation. Das und stimmt. Wie du sagst, CJ Stroud ist halt auch ein noch sehr junger Quarterback, und sein Kumpel, wenn er da dann, weil er gibt sich ja die Schuld, dass er den Pass geworfen hat und er ist raus. Also ich glaube, das macht schon was mit dir als Spieler, und die haben jetzt sich jetzt auf die Situation eingestellt. Die haben keine schlechte Offensive. Wie gesagt, man hat es letzte Woche gegen die Chargers gesehen, und ich glaube schon, wenn du eben, wenn hoffentlich es alles verletzungsfrei bleibt, dann, wie gesagt, denke ich, ich kenne die Chiefs inzwischen, aber ich bin inzwischen schon relativ lang Fan, und ich weiß schon, wenn es darauf ankommt, sind sie eigentlich schon am Start. Also dann glaube ich schon, dass Andy Reid in der Kabine die richtigen Worte findet. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, aber wir haben auch den Glück, dass wir daheim spielen. Das ist einfach Arrowhead, also ich war ja selbst schon da, das macht schon was aus. Also gab es da vor kurzem mal diese Umfrage eben von den Spielern, was eben die Stadien mit den Spielern machen. Mhm. Und da waren ja die Chiefs auch auf Platz 1, weil es ist einfach so laut. Und ich glaube, das ist, dieser Heimvorteil ist auch ein Ding, was die Chiefs so ein bisschen begünstigt.
Ja, das kommt ja auch immer, das sind ja auch diese Playoff-Chiefs, von denen man dann spricht, gerade bei den Heimspielen. Genau. Ne? Weil da kommt nochmal so eine gewisse Energie mit dazu. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist, worauf es ankommen wird, ist, wenn wir bei der Texans Offense jetzt auch so ein Stück weit waren, tatsächlich eben auf die mit einem Start auch im ersten Viertel. Weil wenn wir uns die letzten Spiele anschauen, auch das gegen die Chiefs, auch in der Regular Season, aber vor allen Dingen letzte Woche, ich bin immer so ein Momentum-Fan von, was war letzte Woche, wie sieht das Matchup in der nächsten Woche aus? Und da ist schon krass auffällig gewesen, dass die Texans brutal Probleme gehabt haben, ihre Offensive in den Gang zu bekommen. Hinten raus, gerade in der zweiten Hälfte gegen die Chargers, war das super. Da waren sie irgendwie selbstbewusster, da war das mutiger, da hat das Laufspiel dann auch funktioniert. Das war in der ersten Hälfte nicht vorhanden. Ja. Und ich glaube, das wird eine Chance sein gegen die Chiefs, weil es durchaus meine Meinung ist, dass im Arrowhead, wie du auch richtigerweise sagst, mit einer Offensive, mit dem Playoff Kelce etc. pp., die vielleicht ja doch ein, zwei Touchdowns relativ früh machen. Und wenn die Texans dann schon ein bisschen hinten sind, dann wird es schwierig für Houston, da nochmal mitzuhalten. Deswegen glaube ich, wird es ganz wichtig sein, dass CJ Stroud und Co. gut aus der Kabine kommen, gleich zu Beginn.
Stimmt. Und vor allem, du darfst nicht vergessen, Justin Herbert hat ja 4 Interceptions geworfen. Also das ist natürlich auch ein Brett. Das wird hoffentlich Patrick Mahomes nicht passieren. Bei den Chiefs ist es aber oft so, dass sie auch Anfangsschwierigkeiten haben. Ganz ist ja ganz oft so, dass sie aus der Kabine kommen, und da habe ich das Gefühl, dass Spagnuolo gerade die Defense nochmal richtig drauf einstellt. Also ich glaube, es ist so ein bisschen tagesformabhängig, weil die Chiefs, die haben auch, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Saisonen her ist, da war eigentlich Garant der erste Drive immer ein Touchdown. Inzwischen ist es so, dass es mit Glück vielleicht mal ein Field Goal wird. Also, oder wir 3 and out. Also wir sind inzwischen ja trotzdem alles gewohnt. Und deswegen ist so, die Chiefs haben auch Startschwierigkeiten. Und gerade auch so Run-Game, wir haben eine gute Defense, aber Mixon, wie gesagt, ist kein schlechter Running Back, und der hat sich im letzten Spiel wirklich von Quarter zu Quarter gesteigert. Das haben wir auch gesehen in den Stats. Boah, deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, dass ganz viel Tagesform. Und du hast ja vergessen, Mahomes ist jetzt vor 2 Tagen Papa geworden. Ich weiß nicht, inwieweit der da mit dem Kopf beim Baby daheim ist oder am Spielfeld. Ich weiß nicht, ob du da so gut abschalten kannst. Keine Ahnung.
Das geht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn es einer kann, ist Patrick
Mahomes. Ja, das geht.
Also okay. Wenn das jemand so planen kann, ein paar Tage vor diesem Spiel Papa zu werden, dann glaube ich, ist es ihm alles wurscht.
Das war ja wichtig, dass wir die Bye-Week kriegen, ne? Muss man an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Und herzlichen Glückwunsch zu Kind Nummer 3 an Familie Mahomes.
Wie war es, Golden Ray, oder? Irgendein
Golden Ray,
ja. Nächstes Mal ist dann Platin.
Platin, ja.
Platin Peter.
Platin Lombardi oder so. Was wir an der Stelle aber nicht vergessen dürfen, ist ja auch nochmal der Faktor Chris Jones, ne? Der durch die Bye-Week ja auch wieder gesünder ist und gegen den Lauf natürlich. Also das könnte schon auch wieder klar pro Chiefs gehen. Also du merkst, wo Christoph und ich so ein bisschen hinwollen, es wird drauf ankommen auf die Tagesform von den Texans, weil wir davon ausgehen, die Chiefs mit einer Bye-Week, alle sind gesünder, es sind die Playoffs, es ist ein Heimspiel, Chris Jones ist mit dabei. Es ist schon schwer, diese Chiefs auch zu schlagen.
Trau halt diesem Laufspiel der Texans gar nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut.
Eben.
Also da hat Mixon, der hat sich tatsächlich gesteigert, aber wahrscheinlich auch, weil es die Chargers dann zugelassen haben. Fast 21% der Runs von den Texans in dieser Saison waren kein Raumgewinn oder sogar Raumverlust. Nur die Dolphins noch höherer Prozentsatz. Und das kannst du dir gegen die Chiefs halt nicht erlauben. Chris Jones wird dann wieder mit dabei sein. Die O-Line ist da nicht gut, wenn es darum geht, auch für Mixon vorzulegen. Das ist ja nicht nur die Schuld von Joe Mixon. Und dann bist du am Ende doch komplett abhängig von Nico Collins und CJ Stroud natürlich, dass die Connection funktioniert. Und wenn du halt wirklich so eindimensional, bist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, gegen die Chiefs, schwierig.
Ja, du hast halt eben mit Trent McDuffie einen verdammt guten, der meiner Meinung nach auch...
Der wird sein, oder?
Nicht, ja, ja, ich habe gerade vorhin einen Post gesehen, ich glaube, der das Matchup steht, der auch meiner Meinung nach zu Unrecht nicht ins All-Pro, ins erste All-Pro-Team gewählt wurde, weil ich finde das einen hervorragenden Cornerback, also... Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach Sympathie auf meinerseits. Nichtsdestotrotz, du hast schon recht. Also du hast einen Receiver, aber trotzdem darfst du nicht vergessen, bei langen Dingen wird mir auch immer ein bisschen anders, weil da sind wir nicht so gut bei diesen langen Bällen. Tank Dell, das war ja auch so ein ewig langes Ding.
Das stimmt.
Und genau, und deswegen so haben uns ein paar gefangen. Klar, Chris Jones ist ganz stark, aber auch das weißt du. Dann stellst du zwei gegen den. Und auch so Charles Omenihu oder so, Nick Bolton, die sind alle gut, aber auch die haben auch schlechte Tage. Und wenn du den Chris Jones komplett rausnimmst, also ich gehe da voll mit euch. Wenn die Texans einen sauguten Tag haben, dann wird das eine verdammt enge Kiste.
Das ist die große Frage, ob sie einen sauguten Tag haben werden. Da habe ich noch so meine Fragezeichen.
Man muss ja ehrlicherweise sagen, die Texans haben mit ihrer Passverteidigung schon gegen den einen oder anderen Star-Quarterback, in Anführungsstrichen, für alle, die uns auch sehen können, gute Performances geleistet. Eben ja auch zuletzt gegen Justin Herbert. Das haben sie auch in der Regular Season schon gezeigt. Nichtsdestotrotz wird es genau halt eben darauf ankommen, dass sie das abstellen, was sie in der Regular Season auch gegen Star-besetzte Teams gezeigt haben, nämlich nix. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Stichwort Baltimore Ravens, auch Chiefs dann natürlich, Dell-Verletzung, alles mit reinspielen. Das ist so ein Problem. Und da waren die Chargers das erste Team, was sie dann mal wirklich in der zweiten Hälfte in beiden Phasen des Spiels fast dominiert haben, auch wenn es ein ganz merkwürdiges Spiel war. Und die Chargers sind vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wo die Ravens oder die Chiefs dann letztendlich sind. Also,
und was natürlich nicht vergessen wollen, du hast vorhin gesagt, die haben Bye-Week. Klar wussten sie nicht, gegen wen es geht, aber die hatten rein theoretisch eine Woche länger Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf die zwei Teams. Wer dann das hätte sein können, oder was heißt die zwei Teams, die paar Teams, die es hätten sein können, dann war es ja aber das erste Spiel, dass es dann die Texans sind. Ich bin halt echt gespannt, was sie sich auf beiden Seiten überlegen, die Chiefs. Patrick Mahomes, was war gegen die Steelers? An sich eine gute D-Line von den Steelers. Was war? Quick Game, war glaube ich der zweitschnellste Release überhaupt von Mahomes in seiner Karriere. Hat wunderbar funktioniert. Also vor der echten Bye-Week und Woche 18 Bye-Week, geht noch ein bisschen weiter zurück. Hat wunderbar funktioniert. Warum soll es nicht gegen diese D-Line auch funktionieren? Auf Left Tackle ist die Frage, ob DJ Humphries spielt. Der hat in Woche 18 Comeback gegeben. Oder dann wieder Joe Tooney, der eigentlich Left Guard, der aber als Left Tackle ganz gut gespielt hat. Alter, da sind natürlich Fragezeichen, aber es ist halt Patrick Mahomes. Es ist halt Patrick Mahomes.
Und genau das ist dieses, was ich mir auch immer denke, auch wenn ich manchmal nicht verstehen kann, warum er manche Sachen macht und warum wir dann bei Dritte und Eins dann irgendwie anfangen müssen zu passen oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene Calls, die ich nicht verstehen kann. Aber wie du richtig sagst, dann wirft er mal wieder so einen Shuffle Pass auf Pirine, der noch am Boden liegt und es klappt. Ja, und das ist wieder diese Mahomes Magic. Und da, wie du sagst, es ist einfach Mahomes. Nichtsdestotrotz finde ich es korrekt, dass er dieses Jahr, glaube ich, nicht, ich glaube, in den Power-Rankings von irgendwelchen CBS-Sportreportern oder so, war er ja oft nicht in den Top 10 als Quarterback gerankt. Und da gehe ich tatsächlich mit. Er hat diese Mahomes-Magic. Ja, ich gehe da, ja, ich, ja, schon. Also auch wenn ich Chiefs-Fan bin, ich muss sagen, er hat mich dieses Jahr schon ein bisschen enttäuscht. Also, aber wie du sagst, die Mahomes-Magic, die ist da. Und in den Playoffs ist der einfach ein anderer. Das, keine Ahnung, was da los ist.
Bei Mahomes dieses Jahr, also der hatte einen ganz schlechten Start mit viel zu vielen Interceptions, aber ja, dann hast du schon jetzt in den letzten Wochen echt seine wirklich Magic gesehen. Worthy war wieder mehr eingebunden, Hollywood Brown, der mit dabei ist, Travis Kelce, der sie wahrscheinlich für die Playoffs schont.
Ja, und das ist schon Hopkins ist ein Riesengewinn. Absolut. Also ja, weil wir hatten ja letztes Mal, als wir gegen die Texans in den Playoffs standen, waren ja Justin Reed, unser Safety, unser sehr, sehr guter. Und Hopkins war noch bei den Texans, ne? Das war ja damals auch so ein ganz krasses Spiel. Und ich bin schon froh, dass die jetzt dieses Mal unser Jersey tragen. Also vor allem die Andrew Hopkins ist schon echt ein sehr, sehr großer Zugewinn. Weil den seine starken Hände sind einfach echt ein Ding. Weil so ein Tyreek Hill von damals, klar, der war sauschnell, aber der hat er dann doch oftmals das Ding fallen lassen. Vielleicht ein paar Mal zu oft. Und so ein Hopkins fängt den auch in der Double Coverage und das ist halt, das ist schon
brutal. Ja, total. Und das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, diese Skillplayer, die jetzt auch gesundet sind, du hast Jungs, die vielleicht auch mal, die Andrew Hopkins wurde mal in einem Spiel gefühlt gar nicht angeworfen, wenig Targets, auch Travis Kelce hatte das schon in dieser Saison und am Ende liefern sie alle und das wird halt schwer auch für die Texans Defense. Das ist das, was ich mit Eingangsfrage zu diesem Match gestellt habe, denn natürlich ist der Pass Rush mit Danielle Hunter und Will Anderson, die sind cool, die sind gut, die Nico Autry hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und die Secondary sah gegen einige Quarterbacks auch gut aus, aber die werden halt ein paar mehr Hände voll zu tun haben, als es vielleicht gegen die Chargers der Fall war. Und dementsprechend sind natürlich die Chiefs trotzdem Favorit in diesem Spiel, wenn sie in ihre Normal-Playoff-Form kommen. Und dann schauen wir mal, ob das entweder so passiert oder halt eben nicht.
Vielleicht noch als letzter Halbsatz, das habt ihr schon angesprochen, Chris Jones wird spielen, Isaiah Pacheco ist wieder dabei, Javon Taylor, Tackle wird dabei sein und Shane Watson hat jetzt auch wieder voll trainiert, der Cornerback, den hast du angesprochen, Fabian, also von daher schaut schon auch personell ganz gut aus. Gut, Watson wurde nach Woche 7 auf IR gesetzt, das ist lange her, trotzdem schlechter wird es jetzt auch nicht machen, je nachdem, wie viel er dann spielen darf.
Ja, das stimmt, ich hoff, dass er spielen kann. Und dass alle gesund bleiben auf beiden Seiten, das wäre schön.
Dass so eine Tank-Dell-Nummer braucht's bitte bei aller sportlicher Rivalität nicht nochmal, das war schon extrem bitter.
So, dann gehen wir noch zum... Christoph, einen einzigen X-Faktor müsst ihr beide gar nicht zu sagen, habe ich noch für euch, denn da hatten die Chiefs immer so ein bisschen Probleme in der Defense, um allen Texans-Fans mal ein bisschen Hoffnung vielleicht auch zu machen, auch wenn Fabi vielleicht richtig sagt, die Chiefs, naja, so favorisiert sind wir gar nicht, aber Dalton Schultz wird für mich X-Faktor werden in diesem Matchup gegen die Titans, die Chiefs-Defense, und damit entlasse ich euch auch dieser ersten Partie. Nehmen wir dann mit ihr alle ein bisschen Hoffnung.
Gut, dann machen wir kommentarlos weiter und schauen zu der Mannschaft, die dann wahrscheinlich gegen die Chiefs spielen würde, wenn sie weiterkommen. Nein, da müssen wir also abwarten. Die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens, absolutes Knallerspiel, Sonntag auf Montag ab 0.15 Uhr live auf der Zone. Mein Gott, was sollen wir die zwei Teams sagen? Die zwei besten Offenses treffen da aufeinander, beide mit über 30 Punkten im Schnitt. Erst zum siebten Mal, dass es ein Playoff-Matchup gibt mit zwei Teams, die jeweils 30 oder mehr Punkte pro Spiel auflegen. Ich freue mich so unglaublich auf dieses Spiel. Es war so ein bisschen erwartbar, aber das ist schon echt ein Knaller. Das ist eigentlich ein Championship-Game.
Ja, also für mich auf jeden Fall. Also absolut. Ich freue mich auf das Spiel mehr als auf das Chiefs-Spiel, bin ich ehrlich.
Okay.
Ja, weil das verspricht halt auch wirklich mal so ein Knaller zu werden. Also, weil das sind halt einfach wirklich zwei wirklich richtig, richtig gute Quarterbacks stehen sich da gegenüber. Und ich muss wirklich sagen, also bei den beiden, ich würde auch einen Joe Burrow mit reinnehmen, weil der auch verdammt gut ist. Das sind also meiner Meinung nach die zwei Besten, die momentan in der Liga da rumwerfen.
Also du wirst deinen Chiefs-Ausweis jetzt gleich verlieren, wenn du so weitermachst hier.
Ja, ich habe eine brutale Rivalität auch in mir drin gegen die Bills. Ich finde die Bills-Mafia toll und ich finde das ja alles super, aber trotzdem will ich gegen die nicht verlieren. Aber ich kann ja trotzdem als Sportler sagen, hey, was die da leisten, ist ja brutal gut. Ja,
definitiv.
Und auch die Running Backs auf beiden Seiten. Also das ist so hochkarätig besetzt. Der einzige Unterschied, den ich halt sehe, ist so ein bisschen in der Defense. Aber ja, was sagt ihr zu dem Spiel? Also was ist da so?
Aber dann lass uns doch gleich bei der Defense bleiben. Was ist denn da? Ja. Also wer hat den Vorteil in der Defense, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, dass die Defense der Ravens stärker ist als der Bills. Mhm. Ist aber jetzt nur so ein persönliches, also ich habe jetzt tatsächlich keine Stats da, ist aber jetzt nur so ein persönliches Ding. Rein vom Anschauen.
Die Defense der Ravens ist über den Saisonverlauf definitiv besser geworden. Das war also zu Saisonbeginn schon Harakiri. Das wussten sie aber auch, dass das so nicht geht. Dieser Move da, ja. Kyle Hamilton, ab Woche 11, glaube ich, war es, wo er der Safety gespielt hat. Das war ein ganz, ganz wichtiger Move. Einfach für die Stabilität von der Secondary. Und seit Woche 11, das ist eben diese Umstellung, ist die Defensive Nummer 1 bei EPA per Play, Nummer 1 bei EPA beim Pass und Nummer 9 beim EPA gegen Lauf.
Mein Gefühl gehört so schlecht gewesen, ne?
Ja. Nee, das Gefühl ist nicht schlecht. Und da komme ich aber dann schon mit dem Schlüsselspieler auf der anderen Seite. James Cook.
Ja. Boah, ja.
Da ist vielleicht dann diese, also, beide Offenses werden ihr Spiel durchziehen können, aber das wird auf Kleinigkeiten ankommen und James Cook spielt so eine geile Saison und vielleicht sind da die Ravens so ein bisschen anfälliger als durch die Luft. Und du hast einen Josh Allen halt auch noch als komplementären Runner.
Ich habe nur immer so ein bisschen Schiss, immer wenn wir das gesagt haben, es kommt auf James Cook an. Oder dann, wenn man auch aufs Matchup guckt, nee, nicht wegen uns, aber wenn man auch aufs Matchup guckt und für alle, auch andere Experten aus den USA, sagen, es wird ein James Cook-Spiel oder es wird auf den ankommen, weil Laufspiel, aber auch RPOs oder Running Back Screens als Receiving Back über diesen Angle, was ich immer gern bei den Bills sehe, aus der Mitte dann abcutten, echt cool. Immer wenn es darauf ankommt, habe ich das Gefühl, hat es nicht so gut funktioniert. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass ich glaube, der Running Back, der ein bisschen mehr im Passing Game eingesetzt werden wird, als auch vielleicht mit diesen Mitteldistanzpässen von beiden Quarterbacks, heißt nicht nur eben Tiefe, was beide brutal machen, sondern bei Dritter und Sechs, vielleicht auch Vierter und Zwei, wenn sie dann dafür gehen, wenn sie dann Mitteldistanz gute Separations hinbekommen, die Receiver eben oder aber auch die Running Backs, was bei Derrick Henry mit Sicherheit weniger passieren wird als bei James Cook in diesem Spiel, glaube ich. Das Team wird gewinnen, das ist so mein Gefühl, weil es ist immer leicht zu sagen, es kommt aufs Laufspiel drauf an oder auf die Line of Scrimmage, aber ich habe echt das Gefühl, wer da den Running Back ein bisschen variabler einsetzt, sage ich jetzt mal im Playcalling, vielleicht auch über Outside, mal Inside, aber vor allen Dingen im Passing Game ist so mein Gefühl.
Aber da ist ja James Cook prädestiniert für, oder?
Ja, ja, eben, deswegen sage ich.
Gotteslästerung in Richtung Derrick Henry.
Ja, aber
das ist ja genau die Angst, tatsächlich bei Cook sehen.
Ja, aber das ist ja genau das. Die Ravens wissen das ja auch, dass sie das brauchen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es immer so ein bisschen auch in die andere Richtung gelaufen bei den Buffalo Bills.
Ja, das stimmt, weil Derrick Henry sehe ich zum Beispiel in dieser Form gar nicht. Das ist halt einfach der von hinten kommt, der auch mal einen Stiffarm raus hat und einfach wirklich die volle Distanz geht. Ist nicht so, dass es ein James Cook dann auch kann, aber wie du sagst, der kann auch mal einen Screen Pass fangen und macht dann auch mal trotzdem diese dritte und sechs Bälle oder wie du sagst, die vierten und zwei. Ich muss echt sagen, dieser James Cook, vor allem gerade beim Fantasy-Football, ist mir der tierisch auf den Sack gegangen, weil der wirklich die Saison so gute Punkte gemacht hat. Also wirklich ein
du
sehr,
also
ein
nicht in sehr, deiner sehr Mannschaft. Gut.
Nein, aber ich hatte Shaquan Barkley. Das ist auch sehr gut.
Okay,
dann aber nichtsdestotrotz. Nein, ich beschwere mich gar nicht. Aber nee, nichtsdestotrotz, der ist sowohl Rushing als auch Receiving, denke ich, die bessere Variante als, um Gottes Willen, ich will nichts gegen ihn sagen, er ist brutal, aber als Derrick Henry, das stimmt. Und ich.
Ja, rückfertig.
Ja, und dann glaube ich, kommt es auch so ein bisschen drauf an, wer den Run des Quarterbacks besser inszeniert oder, weil im letzten Spiel hatte da sogar danach die Stimmen waren ja so oft so, wenn der dritte Versuch ist, ist meistens so, dass Josh Allen selber geht. Und das war dann meistens auch vorherzusehen. Und ich glaube schon, wenn du das auch ein bisschen so dich drauf vorbereitest und das so siehst, dass der meistens dann geht, wenn eben bestimmte Situationen sind, dann ist es vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen Varianz reinbringst und einfach da ein bisschen spielst mit dem Running Back, mit den Screenpässen und auch mit dem Quarterback-Run, ich glaube, die Mannschaft, die wird am Schluss die Nase vorn haben. Weil ich glaube, dass das wirklich so ein Coin-Flip-Ding ist. Also ich weiß nicht, wer da die Nase vorn hat von beiden.
Ich glaube, das können wir heute auch nicht abschließend klären tatsächlich.
Nein, das klären wir dann am Wochenende. Ich möchte nur noch mal erinnern, Woche 4, ne? Also da gab es
dieses
Match ja schon.
Es war lange her, aber da hatte halt Derrick Henry einen Tag, ja, deswegen Gotteslästerung, der hatte 199 Rushing Yards. Wenn ihr euch erinnern könnt, dieses erste Play gleich über 87 Yards, einfach über den Platz gerannt, wo wir dann gesprochen haben, oh, der Typ ist ja immer noch schnell. Gut, warum soll er nicht schnell sein? Hatte nochmal einen Rushing-Touchdown für 9 Yards. Also Derrick Henry hat da schon mal gezeigt, wie man die Bills auseinandernehmen kann. Und da habe ich schon ein bisschen Probleme mit den Safeties, ob die dann halt Henry auch containen können, dass der dann da gestopft wird. Weil, ja, Cook ist der Bessere für mich im Receiving Game, aber Henry ist einfach ein Monster, vor allem, wenn es in Buffalo kalt wird.
Ja, und da kommt es halt eben darauf an, was ich auch gerne mal sage, die Unit hinter der D-Line, du sprichst die Safeties an, die vielleicht nach unten kommen, aber auch vor allen Dingen diese Linebacker bei Derrick Henry, bricht den ersten Tackle sowieso. Ich glaube, die Statistik wurde bei ihm abgeschafft, weil das eh immer der Fall ist, tatsächlich. Und dann kommt es genau darauf an, in der zweiten Reihe gegen den Lauf da zu sein. Und wie Fabio auch richtigerweise sagt, ich sage ja immer, diese Ravens sind für mich das am schwersten zu verteidigendste Team in dieser Offense mit diesem ewig langen Ballhalten von Lamar Jackson. Doch nochmal bei Derrick Henry reinhalten, ich ziehe ihn doch raus, aber ich stecke ihn doch wieder zurück und geh du dafür. Ach nein, ich ja doch wieder. Also die foppen auch mich jedes zweite Mal und auch den Kameramann übrigens im Stadion stellenweise. Und deswegen ist das echt, echt schwer. Und wenn dann Derrick Henry eben den ersten Tackle bricht oder weil er gar nicht da ist, dann bin ich auch bei dir, Christoph, auch Fabi, was du sagst, dann sehe ich die Ravens da ein bisschen bevorteilt. Die Frage ist, wie hoch ist das Learning und wie viel Tape ist von Woche 4 wirklich ausschlaggebend aus Sicht der Buffalo Bills für dieses Matchup jetzt?
Und vielleicht wäre auch gut, wenn die Bills dieses eine Bild gesehen hätten, so ein Meme vom letzten Spiel gegen die Steelers, als irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, so before und du siehst, wie Derrick Henry gerade so bei der Line of Scrimmage losrennt und du siehst 6 Verteidiger so markiert von den Steelers und das war before und after und plötzlich ist Derrick Henry einfach nach diesen 6 Spielern und die stehen einfach noch da. Und das war einfach sinnbildlich dafür, den hältst du nicht auf. Und das, also mir tat es ja teilweise richtig, mir tut es immer richtig, richtig leid, wenn er so ein Stiffarm raushaut und die fliegen einfach bloß, weil du genau weißt, okay, auf Instagram dauert genau 2 Minuten, dann landet der eh da drauf. Und, aber den musst du erstmal, der wiegt so viel wie ich. Und ich denke mir so, wie kann der Typ so schnell sein? Das gibt's doch gar nicht. Also ich bin nicht die Hälfte so schnell wie der. Und wenn du natürlich dann Masse mal Geschwindigkeit, Alter, wenn der Zug mal rollt, dann rollt der. Ja,
das ist tatsächlich der Fall. Vielleicht als Hoffnungsschimmer für die Bills, die sind Platz 8 bei der Defense nach EPA gegen Designed Runs, Platz 1 bei der Percentage von Rush Plays eben ohne Raumgewinn oder Raumverlust. Also es hat eigentlich ganz gut über die Saison sieht mal besser, mal schlechter. Jetzt kommt das Aber, haben Probleme gegen den Quarterback, also gegen Quarterback Scrambles.
Ja.
Und das ist gegen Lamar ein schlechter Begleiter.
Aber das ist ja genau das, was Fabi vorhin gesagt hat. Ich glaube, das freut uns alle am meisten bei diesem Matchup, diese zwei wahrscheinlichsten MVP-Kandidaten mit Sicherheit, wo Josh Allen in dieser Saison Rekorde gebrochen hat, weil er selber dafür läuft, wo er immer dafür geht und wenn er laufen muss oder wenn er dann einen Pass bringt und Lamar Jackson unberechenbar. Ich erinnere an Spiele gegen die Bengals, das war ja völlig irre. Und das wird, so blöd das klingt, weil es so offensichtlich ist, das ist der Schlüssel für beide Defenses, wie du richtigerweise sagst, Christoph. Gegen den Lauf, aus Bildsicht, gegen Lamar Jackson und bei den Ravens einfach physisch. Ich glaube, die brauchen ganz viel Physis gegen James Cook, aber eben auch Physis im Pass Rush, um Josh Allen Probleme zu bereiten, der gegen den Blitz an und für sich jetzt auch nicht das größte Problem hat, weil wenn es sein muss, dann wirft er den auf Shakir und der macht eh wieder die 1000 Yards after Catch. Aber das ist schon, also ich freue mich da sehr drauf, weil ich habe das Gefühl, es könnte so ein 67-98 werden gefühlt. Also das wird ja, das kann ja nur gut werden.
Aber man muss ja schon, wollen wir das nochmal aufmachen mit Lamar Jackson? Seine Playoff-Bilanz? Müssen wir das ansprechen?
Ach so, ist das dieses Jahr?
Also ich bin da an sich kein Fan davon, aber es ist halt einfach Fakt. 7 Playoff-Starts, 3 Spiele hat er gewonnen, 4 verloren. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind 4 Niederlagen. Waren es 8 Turnover von Lamar Jackson. Der Gegner hatte einen einzigen Turnover. Mhm. Und welches Team hat in der Regular Season das klar beste Team, was den Turnover-Battle anbelangt? Das waren die Buffalo Bills. Also, wir haben es letztes Jahr gesagt mit Lamar Jackson, boah, das war eine MVP-Saison. Dieser ist auch eine MVP-Saison. War dann nicht so dufte im entscheidenden Spiel, um es weitergehen ging. Ja. Also, ist das im Kopf drin oder ist es jetzt einfach nur von der Journalie eine Geschichte?
Nee, ich denke, dass das schon ein Thema ist. Also, weil es ist ja schon sehr auffällig, dass die Bills immer in den Playoffs gegen die Chiefs Probleme haben. Wir verlieren in der Regular Season immer und in den Playoffs gewinnen wir dann wiederum. Das kann ja kein Zufall sein. Ich glaube schon, dass bei diesen Spielen im Kopf da einiges vor sich geht, weil einfach, du weißt, wenn du dieses Ding heute verlierst, dann kannst du dein Locker im Lockerroom auspacken und hast erstmal Urlaub. Ja, mag vielleicht für viele schön klingen, aber nichtsdestotrotz, der Traum vom Super Bowl oder vom Ring ist wieder geplatzt. Und gerade so einen Josh Allen. Ich glaube, der wäre der absolute Held für seine Franchise, wenn der diesen Ring mal holt. Und ich glaube schon, dass dieser Druck, der auf den Schultern lastet, also ich glaube schon, dass das, also der spielt momentan super selbstbewusst. Ich finde, das merkt man schon, dass der einfach momentan weiß, was er kann. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, jetzt am Wochenende wird man es sehen und spätestens dann vielleicht, wenn sie weiterkommen gegen die Chiefs, ich glaube, dass denen seine Nerven da schon ein bisschen flattern. Aber ich habe 12 Jahre Fußball gespielt. Ich weiß, wie es bei mir war. Wenn es auch darauf ankam, ich war teilweise ja richtig, ich war grottenschlecht, obwohl ich es besser konnte. Aber ich war einfach da oben im Kopf blockiert.
Genau, und es ist ja, also ich will jetzt Lamar Jackson da überhaupt nichts nachsagen oder sowas, aber es war letztes Jahr genauso im entscheidenden Spiel.
Mhm. Genau.
Da war es jetzt nicht so, dass es jetzt Lamar Jackson überragend gespielt hat. Nee, da waren es dann auch Fehler einfach, die dann dazukommen. Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber ich hätte es letztes Jahr auch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das sind jetzt andere Gründe, wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich finde es eine spannende Facette nochmal von dem Spiel.
Aber schau mal, Justin Herbert, der wirft 4 Interceptions in einem Spiel, 4 Stück. Also das ist ja irre, der geht da rein, der hat noch kein Playoff-Spiel gewonnen. Ich glaube schon, dass das mit diesen jungen Männern da was macht im Kopf. Ich glaube, ja, deswegen, oder Lamar Jackson, ja, wie gesagt, ich hoffe schon. Wäre mal schön, wenn sie ihre volle Leistung bringen würden. Absolut. Das wäre echt mal interessant.
Ah, das wird passieren, Leute. Das wird passieren. Wir sind doch hier, um Stimmung zu machen dafür. Die werden sich's geben. Aber ja, mental, und das ist ja das, was ich schon auch im letzten Jahr, das ist ja mittlerweile, glaube ich, Folge 3000 unseres Podcasts, immer wieder sage, das Mentale ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes auf dem Footballfeld und auch eben gerade, wie du aus der letzten Woche gekommen bist. Das hatten wir bei dem Thema bei den Texans. Und die beiden Teams, Ravens und Bills, gerade mit der Offense, spielen so, wie du richtigerweise sagst, so selbstbewusst und so selbstverständlich. Die Bills haben Spiele gezeigt, wo es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, wir machen jetzt einen First Down oder wir machen dies, wir machen das, zack, und ein paar Minuten später hast du die Punkte. Und die Ravens halt aber auch, die hatten immer eine Antwort. Und deswegen, glaube ich, wird das ein richtiger Kracher zwischen den beiden Quarterbacks oder auch die Defenses. Und am Ende, glaube ich, gebt ihr mir recht, wenn ich sage, es kommt genau auf die Defenses drauf an, die auch beide sehr, sehr gut sind. Die Ravens vielleicht einen Ticken besser über die Saison geworden, aber die Bills halt auch stark. Und wer da den besseren Tag erwischt hat, der gewinnt dieses Spiel.
Und Zay Flowers, vielleicht, den müssen wir nochmal ansprechen. Der ist noch fraglich. Der war jetzt, wenn ihr aufzeichnet, am Mittwoch noch nicht beim Training mit dabei. Gab es auch Anfang der Woche jetzt noch wirklich eine relativ Wischiwaschi-Aussage von Harbaugh, ob er mit dabei ist oder nicht. Das ist halt dein erster Wide Receiver, der im Pro Bowl ist. Das hat jetzt gegen die Steelers wunderbar funktioniert. Bateman, klasse Spiel. Ich meine, die Titans sowieso, Likely und Andrews. Aber für so ein Matchup gegen die Bills würde ich in Zay Flowers aus Ravens Sicht schon ganz gerne auf dem Feld haben.
Unbedingt.
Definitiv. Der war auch eine brutale Saison abgeliefert. Aber warte mal, war das damals, war das letzte Saison, das war doch nicht die Regular Season, das waren die Playoffs, also kurz vor der Endzone da, den, wo es erst das Taunting gab und dann kurz vor der Endzone, wie er dann praktisch den Ball von Snead rausgekickt, das war in den Playoffs, oder?
War das in den Playoffs? Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, Aber ja.
Ist egal. Auch das ist so, wie gesagt, wenn dabei wäre, es wäre auf jeden Fall schön, aber auch glaubt der, auch das, da gehen manchmal die Nerven einfach durch mit den Jungs.
Und jetzt haben wir eigentlich auch noch gar nicht viel von Josh Allen hier angesprochen, oder? Ist das einfach so eine Safe Bet bei Josh Allen, weil er dieses Jahr keine Fehler macht?
Habe ich gesagt, ja.
Ist es so?
Ich hab vorhin gesagt, der macht eh keine Fehler, der spielt mit einer Selbstverständlichkeit, der hat mehrere Rushing- und Passing-Touchdown-Rekorde in einem Spiel, 3-3 und sowas, was er da alles gezeigt hat. Der geht immer dafür für einen First Down. Ich glaube, es wird natürlich auf die Ravens-Defense drauf ankommen, wie weit sie eine Coverage hinbekommen mit diesen Separations. Deswegen hatte ich Shakir vorhin auch kurz angesprochen, seiner Skill-Player. Aber Josh Allen macht in dieser Saison keine Fehler. Der hat so wenig Interceptions wie lange nicht. Der macht keine Red-Zone-Fehlerchen mehr, die er auch immer gerne mal hatte. Das sieht alles richtig gut aus. Aber vielleicht können die Ravens ja das ändern. Das wird die Frage sein.
Ich glaube halt, können die Ravens, kann der Pass-Rush genügend Druck aufbauen? Die sind Platz 25 in der Pressure-Rate. Denver zum Beispiel war Platz 3, haben es nicht hinbekommen, weil diese O-Line auch verdammt gut ist bei den Bills. Also ihr hört schon, da sind so viele geile Sachen mit dabei und das ist ja, deswegen sind es ja zwei Top-Teams. Da trifft halt eigentlich Stärke auf Stärke. Umso spannender ist dann wirklich, wenn wir vielleicht nächstes Mal drüber reden, was dann ausschlaggebend war, dass sie eben verloren haben, eins der beiden Teams. Im Moment sehe ich es nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, wo der Schwachpunkt ist. Irgendeinen wird es geben, sonst wird's, also Lamar entweder macht 3 Interceptions, irgendwas muss passieren. Oder Josh Allen hat mal seinen Stinker.
Das ist die Frage. Genau das ist es.
Na gut. Ist eigentlich echt schade, dass das nicht das AFC Championship Game ist. Also rein von der Leistung her.
Dein Chiefs-Ausweis ist jetzt durchgeschnitten und verbrannt, das ist ja Wahnsinn.
Nee, ich muss mir ein bisschen beliebt machen. Ich hab mich in der ersten Minute gesagt, ich bin Chiefs-Fan, schon voll unbeliebt gemacht bei allen.
Überhaupt nicht.
Wir haben alle ausgeschaltet schon, Teams, egal was du danach gesagt hast. Alle ausgeschaltet.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon weg. Ja.
Gut, dann haben wir die AFC auch durch, oder? Also für euch nochmal der Hinweis, alle Spiele auf der Zone beginnen 15 Minuten vorher, vor Kickoff, also 15 Minuten Vorberichterstattung, Samstag ab 22.15 Uhr die Chiefs gegen die Texans, Sonntag, also Samstag auf Sonntag ab 1.45 Uhr dann die Lions gegen die Commanders, Sonntag ab 20.45 Uhr die Eagles gegen die Rams und Sonntag auf Montag ab 0.15 Uhr die Bills gegen die Ravens. Und dann haben wir hoffentlich eine geile Divisional Round, klingt aber schon sehr danach.
Ja. Definitiv. Also, wir sind vorbereitet, wir haben Bock. Fabian, die vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir,
Mal sehr schauen, wie es Championship-Game dann aussehen wird im AFC-Baum und in der NFC sowieso. Und dann haben wir nicht mehr lang. Also, war eine tolle Folge. Ich hoffe, ihr wisst über alles Bescheid. Wir hören uns natürlich auf The Zone am Wochenende oder nächste Woche wieder hier im Podcast. Und dann wünsche ich dir, Fabi, und dir, Christoph, und mir natürlich auch, wie jeden Tag, ganz viel Spaß an diesem Wochenende.
Bei mir ist die Spannung raus, mein Team ist ausgeschieden, deswegen go Chiefs.
Jawohl, super. Alles klar.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.